herzlich willkommen zu einem neuen Smalltalk von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel.
Das klang jetzt so wahnsinnig reingepfiffen, dein Intro, ey.
Wir haben überhaupt keine Zeit. Es gibt so viel zu bereden. Ich habe die ganze Liste voll. Aber erstmal haben wir zahllose Kommentare, wenn ich mich recht entsinne.
Oh, stimmt. Das ist ja die Kategorie Matthias liest Kommentare. Wo uns immer noch das Lagerfeuer im Hintergrund fehlt.
Wobei, sagen wir lieber, Matthias überfliegt die Kommentare, oder?
Ja.
So, ich fange mal an beim nochmal Juli, Smalltalk Nummer 14. Da, wir haben uns über Intros ausgelassen und das beste Intro von Moritz, oh, der hat auch nachher nochmal, der hat später auch nochmal kommentiert, Saber Rider.
Ah ja, Ja, das da ging's um die TV-Intros, richtig, ja.
Genau, ja, muss glaube ich nicht weiter kommentiert werden, aber ist ein tolles Intro definitiv. So, dann haben wir von Svatja den nächsten. Die fehlende Aktualität kann man verzeihen, weil wir keine Lifestyle-Blogger sind. Das ist natürlich das kommt immer wieder raus, ne? Wenn man sich über Erdogan unterhält, stelle ich immer wieder fest, wenn eine Folge so eine Woche irgendwo liegt und noch geschnitten werden muss, dann ist eigentlich schon immer das Gefühl, es ist schon eigentlich viel zu spät.
Ja. Oder Trump. Trump
ist noch härter. Nordkorea. Vielleicht kommt diese Folge schon gar nicht mehr. Wir wissen
ja. Wir sind ja im Einzugsbereich.
Was halten wir denn von Augstein und Blome?
Sehr gut.
Ja, ich habe selten gesehen, aber habe da auch nie den Eindruck gehabt, dass ich da schlecht unterhalten wurde.
Deswegen, ich bin großer Fan, muss ich zugeben. Also ich finde das deswegen so, ich mache mal einen kurzen Themenbereich daraus, ja, aus Augstein und Blome. Weil tatsächlich bin ich sehr fasziniert davon, dass du eigentlich schon immer in meiner Karriere, weil das kenne ich quasi aus, wie ich jetzt mal sagen, familiären und verwandten und freundschaftlichen Beziehungen nicht so sehr, dass man sich auch obwohl man politisch völlig gegensätzlich ist, dennoch, ja, ich würde sagen, eine freundschaftliche Beziehung pflegen kann. Und deswegen mag ich die Sendung, weil man merkt, alles klar, die mögen sich offensichtlich trotzdem und dennoch stehen sie auf völlig verschiedenen Seiten. Und deswegen, das ist immer für mich wahnsinnig spannend.
Ist ein bisschen wie Struck und Kauder, ne? Also, die war auch sehr eng befreundet. Struck ist ja inzwischen, ist schon länger verstorben, aber trotz über Parteigrenzen hinweg, ne, also von CDU zur SPD, war ich doch eng befreundet, so wie ich das in Erinnerung habe.
Woher weiß man denn von, bei solchen Machtpolitikern, woher weiß man denn da von einer engen Freundschaft? Also, das
kam, glaube ich, im Laufe der Zeit so raus. Also, ich glaube, da haben die auch kein Geheimnis draus gemacht.
Ist nicht Freundschaft vielleicht dann zu viel? Also die spielen sich dann, also ich stelle mir dann eher wie so zwei Lobbyisten, die sich gegenseitig so Informationen zuspielen beim Bierchen und dann gehen die halt regelmäßig ein Bierchen und dann, ja, wollen wir nicht vertiefen, alles klar.
Aber ich glaube, es gab auch schon parteiübergreifende Hochzeiten, also auch auf höherer Ebene. Jetzt weiß ich es nicht mehr, wer das war, aber das gab es auch schon mal, wo die Liebe hinfällt.
Ja, und nicht zu vergessen die Gerhard Schröder und Wladimir Putin, ne? Das ist ja auch Männerfreundschaften her.
Ja,
okay.
Interessantes Beispiel jetzt dafür. Ja, aber interessant finde ich ja dennoch, dass du diese ganze, auch wenn man natürlich leidenschaftlich Politik machen kann, ich meine, Patrick engagiert sich ja auch und dann natürlich leidenschaftlich und dennoch kann man natürlich das Ganze auch ein gewisses bisschen sportlich sehen, solange man jetzt, ne, man kann sich immer hart abgrenzen. Zum Beispiel zu so einem Gauland hier. Hat jemand Thaddäus und kommen wir nachher drauf. Also machen wir erstmal den Kommentar. Svatja geht ebenfalls. Wir hatten in der Folge auch das Thema über so Ferien und Urlaubsaufenthalte mit Spielbezug, Rollenspiel und Brettspielbezüge. Und das macht sie auch regelmäßig. Und hat dann noch ein paar Themenwünsche für uns. Und zwar das neue Siebte See auf Kanz spielen und leiten und Prognose Bundestagswahl.
Ich glaube, auf Cons spielen und leiten hatten wir schon mal.
Kommt mir auch bekannt vor.
Ja, ich glaube, da hatten wir sogar mal ein Interview mit Daniel Starnke, der so eine lange Jahre Hannover spielt und die Cthulhu-Con so mit organisiert hat.
Wobei es war ja dann eher Orga, ne? Die Folge.
Ja, stimmt. Und das, die Bundestagswahl, gerade schon im Vorgespräch, also ich würde sagen, wir warten noch ab nach dem Kanzlerduell. Würde ich sagen.
Im Vorgespräch, so nennen
wir. Ja, funktioniert das Mikro? So. Okay, ja. Das machen wir danach. Das war jetzt kurz zusammen.
Professionelles Vorgespräch.
Ja, selbstverständlich. Und ich würde sagen, da warten wir ab, bis das Duell gelaufen ist. Also ich glaube, ich muss sagen, bislang finde ich den Wahlkampf erschreckend langweilig. Also
ja, Schulz hält sich aber auch zurück, aber das ist auch ein Wahnsinn. Ich sag mal, wir sind hier System Matters, wir haben hier zwei Politikwissenschaftler und ich bin auch wahnsinnig interessiert. Das kann gar nicht anders. Hier wird es eigentlich gerade, ja, ich vermute auch, über die nächsten Wochen wird es richtig hart und Patrick muss auch noch erzählen, wieso der Grünen-Wahlkampf gerade läuft. Also das kann gar nicht, das wird jetzt gar nicht an uns vorüberziehen, so ohne, so kommentarlos die Wahl. Keine Sorge, würde ich jetzt mal so prophezeien.
Also würde ich auch sagen, also das hat uns ja schon immer, also selbst als wir noch angefangen haben und wir überhaupt nichts hier in dem Sinne damit vorhatten, hat uns das schon interessiert. Insofern, ja, kommt man nicht dran vorbei. Man werden einige wieder stöhnen. Ich glaube, wir
hatten irgendwann mal sogar als Wahlanalyse unseren Podcast gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kommentare darauf waren, aber es war ein witziger Start.
Ja, war durchmischt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Okay, das ist bei unseren Politikdiskussionen immer. Das ist ja immer noch so, da gibt's heutzutage auch noch Leute sagen, spielt und macht keine Politik. Ja, ist ja auch okay, ne? Ist eine legitime Position, machen wir trotzdem.
Genau, das ist das Ergebnis. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Kurz Feedback von Angus MacLeod. Eine Essensfolge fände er gut. Ja, geht nochmal auf die Dönerspieße und die Slushmaschine ein. Und die Lieblingsintros sind Airwolf und MacGyver. Ja, da merkt man auch so ein bisschen, in welche Altersstruktur das dann so reingreift. Ne? Airwolf und MacGyver ist ziemlich eindeutig.
Um mal kurz die Slush-Maschine zu erwähnen. Matthias, hast du dir nicht etwas Slush-artiges gekauft?
Ach, ja, hab ich auch euch noch gar nicht präsentiert hier, ne? Noch
nee, kein. Leider nicht.
Ja, ich hab mir letztens so eins, ja, Slush-Eisgefrierbecher gekauft.
Erzähl mir mehr.
Es
ist einfach
ein Tiefkühlfach oder was?
Ja, das ist ein Becher. Da ist halt eine Kühlflüssigkeit in so einem Becher drin und das legst du 24 Stunden lang in die Tiefkühltruhe. Ja, 24 Stunden lang und dann holst du das raus, füllst deine Flüssigkeit der Wahl, füllst du oben ein. Das wird halt dauergekühlt und dann musst du umrühren und dann bildet sich da Eis. Und das ist der ganze Witz. Und das Fassungsvermögen ist auch nicht so pralle. Wie gesagt, 24 Stunden, ansonsten wird's schwierig. Und mein Problem ist eher, dann füllst du da Saft ein, dann füllst du da Cola ein und dann hast du gefrorene Cola. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt darum kümmern, ne?
Warst du schon mal in der Sirup-Abteilung des Supermarktes?
Nein.
Es gibt Abteilungen dafür.
Ja, im weitesten Sinne ist es die Getränkeabteilung. Aber
ich glaube, das wäre dann bei Trinkgut gibt es das.
Zum Beispiel.
Bei diversen Getränkemärkten. Ja. Das und ich wollte auch immer noch mal diese Rum-Kombination probieren. Das wird bestimmt auch gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es funktioniert. Es ist zu wenig für eine viel zu lange Zeit. Und wenn man nichts da hat, was man da reinfüllen möchte, dann bringt einem das auch nichts. Hey, es war jetzt aber auch nicht super teuer, aber im Nachhinein, ich hatte schon bessere Ausgaben in meinem Leben, würde ich jetzt mal so sagen.
Ich bin gespannt, wenn du es zeigst und vielleicht steigt die Qualität noch, je nachdem, was für ein Sirup man da reinkippt. Also, weil ich habe mich auch immer gefragt, das Hauptproblem ist wahrscheinlich die Sirup-Herstellung, beziehungsweise die Mischung, also ne, Wasser, Sirup und dann ist es zu süß, dann ist es nicht süß genug und das finde ich viel interessanter dabei. Aber gut, wir werden dann sehen, wie sich das Ganze tatsächlich im realen Leben einmal dann bewährt.
Und in den Kommentaren hattest du dich dann einmal kurz hier ausgelassen und wie man so eine Essensfolge machen kann. Stimmt. Und dann gab es entsprechende Tipps über unsere Essgewohnheiten und als würde man da nicht genug, ich sag mal, Möglichkeiten finden, um über das Essen zu diskutieren. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ja, damit sind wir beim Juli durch, kommen wir zum August. Dann, Juck, geht auf deinen Rant zu Sherlock ein.
Hat schon jemand von euch gesehen?
Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bedarf mehr.
Ja, also okay. Nachdem du so gelobt hast, die Begeisterungsfähigkeit. Ich habe eher mit Fargo angefangen, aber weiter.
Dann auf Game of Thrones, wo ich mich ein bisschen darüber gelästert habe. Und da meinte er, warum sollte die Serie besser sein als die Bücher? Interessanter Punkt. Ich habe die Bücher jetzt quasi, ich glaube, ich habe den Anfang des vierten noch gelesen und dann aufgehört. Das heißt, Ich habe diesen Verfall, von dem ich auch gehört habe, nicht so direkt mitbekommen. Mhm. Aber ist natürlich auch eine sehr persönliche Einstellung. Aber ja, mir ist schon klar, ich bin ja in meinem Dunstkreis auch nicht der Einzige, der sich ein bisschen darüber aufregt. Und zu der Kritik kommen wir, glaube ich,
später. Oh ja.
So, dann genau, wir hatten uns auch über Interviews von Schauspielern und war die, und du hattest, glaube ich, Daniel, den Punkt gemacht, dass gerade Interviews mit hier den Leuten im Hintergrund auch viel interessanter sind, Produzenten, ja, Autoren, stimmt. Bühnenbildner, ja. Maskenbildner, über wie wird der Film gemacht. Ich stelle da entgegen, nur wenn man im Film machen genauso viel Interesse zeigt wie in der Kunst an sich, hätte ich jetzt gesagt. Also gibt ja auch Fans des, na, ob bist du Fan des Filmeproduzierens oder des Schauspielerei? Dann ist natürlich auch wichtig, ne, für dich vielleicht eher interessanter, was macht so ein Schauspieler.
Das ist nicht ganz falsch, ja, das stimmt. Also, wobei ich sagen muss, dass ich, wie hieß das denn nochmal? Inside the Actors Studio? Genau. Ne, dieser Herr mit dem Bart und der Brille, immer die unterschiedlichen Schauspieler interviewt, was immer wahnsinnig interessant ist. Also, das finde ich dann wiederum sehr interessant.
So, beim nächsten von Anna hatte noch kommentiert im August, geht dann auch auf Game of Thrones ein. Oder zu Marvel, ich glaube, wir hatten kurz im Gespräch diese Conventions und wenn man, ne, diese Interviews, die dann da geführt werden. Und ja, sie ist dann, glaube ich, sagte, das Ende der letzten Staffel von Game of Thrones fand sie großartig, aber eher mehr handwerklich. Da bin ich auch, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Aber, vielleicht, aber ich glaube, ja. Es war noch nicht die siebte dann. Wahrscheinlich war es dann die
sechste. Nee, genau, auch, da lief das ja. Da lief das ja noch nicht, ne? Von der der Staffel. So, empfiehlt uns noch ein Blogartikel über Realismus in Game of Thrones und die Empfehlung an dich, Daniel, ne, wenn man in Elementary ausblendet, dass es Sherlock sein soll, dann kann man mit den ersten drei Staffeln Spaß haben. Du hast die ersten drei Staffeln gesehen. Jetzt bist du bei Daniel sowieso durch.
Es gibt einfach so viele andere Sachen, die man noch gucken kann. Also bin ich leider kein Fan von, tut mir leid. Also ich kann das auch nicht so ausblenden irgendwie, weil die heißen ja so und das soll so sein und es ist irgendwie, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also leider nicht.
So, und jetzt der Kommentar, der mich wirklich wütend gemacht hat, ne? Moritz, der auch in der vorigen Folge kommentiert hatte, Dankeschön, halt deine Meinung auch ruhig nicht zurück, aber er fällt über Dünkirchen her.
Aha.
Die Figuren, keine Hintergrundgeschichte, vermittelt kein Gefühl für Größe der Operation und der Masse an beteiligten Menschen, verwirrte drei Ebenen, genau. Ja, und er ist gespannt, was wir jetzt dazu zu sagen haben. Ich glaube, ihr beiden habt den immer noch nicht gesehen, ne?
Doch, ich habe den auch gesehen.
Du hast den mittlerweile gesehen?
Ich habe den nicht gesehen.
Ja, im Kino auf 70
mm. Du hast ihn auf 70 mm gesehen. Und jetzt sag bitte allen hier nochmal, dass das Kinoerlebnis neu definiert.
Das war schon ziemlich genial, ja, muss ich sagen. Hat sich schon anders angefühlt.
Das war jetzt ein bisschen Risiko von mir, aber ich wusste, das geht nicht schief, weil ich finde den Film fantastisch und das habe ich, glaube ich, Daniel und mein Freund hier schon vorgeschwärmt. Das ist für mich der neue Nonplusultra bezüglich so Kriegsfilme, nach jetzt Soldat James Ryan und den natürlich auch den guten Film, die es davor gab, aber ich finde, das ist jetzt so ein neuer, moderner, klassischer oder Kriegsfilm.
Ich weiß nicht, ob ich ihn bei mir also auf diese hohe Ebene stellen wollte, aber ich hatte jetzt auch nicht diesen Eindruck, dass mir da das Gefühl von, also dass ich diese großen epischen von diese Größe der Operation noch mehr gebraucht hätte, als sie dargestellt ist, weil der Fokus fand ich ja sehr bewusst auf diese drei Ebenen oder die drei Protagonisten gelegt worden ist. Das fand ich eigentlich sehr interessant, auch mal einen anderen Blick eben auf diese Kriegsgeschichten zu haben.
Ja, und ich muss ja sagen, Moritz kritisiert ja hier die fehlende Hintergrundgeschichte. Ich finde, das würde dazu gar nicht passen. Das ist es ja gerade. Die sollst du ja gar nicht haben. Es geht ja darum, dass da junge Menschen an diesem Strand sitzen und um ihr Leben bangen. Dafür ist nicht wichtig, ob der, also, ne, die, da gibt's doch, glaube ich, auch so eine Szene, wo sich einfach nur kurz, ja, ich bin der und der und hier ist, also, die machen's, die übertreiben's eben nicht, ja, ich, also, wie bei Soldat James Ryan, nach dem Motto, wo jeder nochmal kurz erzählen muss, hier, was in seiner Vergangenheit war, ob der Familie und Freunde zu Hause hat und damit man dann erst mit dem mitleiden kann. Darum finde ich, das braucht der Film gar nicht. Und ja, ich muss sagen, ich finde aber auch die Schauspieler groß. Ich bin fairerweise aber auch ein großer Fan von Tom Hardy. Den finde ich ganz gut. Und mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der andere in Not gerettete Soldat, der auch bei Peaky Blinders mitgespielt hat. Cillian Murphy, genau, Cillian Murphy. Also das sind ja so mehr oder weniger, würde ich jetzt mal so sagen, die beiden Hauptfiguren, finde ich. Auch wenn es drei Stränge gibt.
Ja, Bane und Bane Scarecrow, Bane. Ja.
Ja, Tatsache, ja, genau. Die Briten halt, hat sich der Nolan halt mal so ein britisches Thema angenommen. Ja, also ich bin wirklich, also ich kann verstehen, es ist ein Kriegsfilm, es ist ein Genrefilm, wer damit nicht so viel anfangen kann, für den ist das schwierig, wenn ich jetzt sage, das ist so ein absolut fantastischer Film, klar, aber wer irgendwie dieses Genre mag, da meine ich, und wer, glaube ich, auch Bild und Ton-Fan ist davon, dem jetzt nicht nur die Erzählweise und Story, also ich meine, das mag ich aber trotzdem mal Nolan, der nimmt dich als Zuschauer ernst, der weiß, du kannst folgen, ja, und dann nutzt er das auch als Element, ist vielleicht, ich meine, du verstehst den Inhalt ja trotzdem, vielleicht auch, wenn du dann einmal kurz nicht begriffen hast, ach so, das waren ja jetzt, diese eine Story geht in einer Stunde, die andere Story, die geht in einer Woche, die andere Story, die geht in einem Tag, das ist, das verschwimmt nachher so ein bisschen, aber ich fand das jetzt nicht, das hat dem Film jetzt nicht leid getan.
Nee, ich hatte am Anfang, als das eingeblendet worden ist, war so dieses große Fragezeichen, warum steht das jetzt irgendwie da? Aber ich fand, das hat sich ja gut aufgelöst und dann gab's ja auch die Momente, wo, ich meine, man konnte ja davon ausgehen, dass die Geschichten sich irgendwie überlappen werden, wo das auch in dem Sinne nicht synchron war, ne? Also wo du die eine Szene gesehen hast, bevor das andere passierte. Aber ich fand das eigentlich ganz, ganz passend.
Aber ist das, ich möchte ja, den Punkt finde ich ganz interessant. Wir leben jetzt in einer Welt, in der Streaming alles dominiert. Und da hast du jetzt jemanden wie Nolan, der sagt einfach immer, ich möchte den Leuten jetzt in einem 70mm-Format, 5 Kinos in Deutschland, die das überhaupt nur gezeigt haben, möchte ich den Leuten nochmal zeigen, wie Bild und Ton in einem Kino funktionieren. Und das kannst du nicht zu Hause haben. Also die meisten können das nicht zu Hause haben. Und das finde ich schon, der ist nochmal Fan dieses Mediums Film und hat mir auch damit eigentlich so wieder gezeigt, ja, es gibt noch diese Filme, wo es ein Event ist und noch funktioniert, das ist okay, wenn du das in einem Kino siehst. Also dafür bin ich dann im Kino. Nach dem Motto, ist okay, den Rest können wir streamen, aber es wird immer diese fantastischen Filme geben, die so bild- und tongewaltig sind, dass ich dann sage, dafür will ich ins Kino. Hier hast du meine 8 bis 10 Euro, ist in Ordnung.
War bei uns teurer. Aber gut, wir haben auch irgendwie die Luxusplätze von der Lichtburg in Essen genommen, die man nehmen konnte. Irgendwie oben erste Reihe, das ist dann teurer. Aber
ich wollte gerade sagen, ich meine, da hatte ich nämlich auch geholt, aber ich meine Parkett, wenn du an einem guten irgendwie Montag bis Mittwoch, ich glaube, dann hättest du da für 8 bis 9 Euro oder so, hättest du, glaube ich, da einen Platz finden können. Ja, aber darum geht's ja nicht. Ja, das sind die, trotzdem natürlich vielen Dank für alle Kommentare, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.
Nee, das ist wie mit den Politikern, die sich gut verstehen. Man kann auch verschiedener Meinung sein und sich trotzdem gern haben.
Wir dürfen nicht vergessen, ich hab noch was. Patrick hat mir das gegeben, als ich beim letzten Mal da war. Und zwar haben wir Post gekriegt. Und zwar hat uns der der Wolf geschickt ein Sherlock Holmes Spiel, ein Kartenspiel. Hier mit herzlichen Dank und für die zahllosen, kurzweiligen Stunden System Matters, euer Wolf, sehr, sehr nett. Das ist, ich hab's noch nicht großartig getestet. Es geht darum, dass man als Detektive mit einem Kartenspiel sozusagen Moriarty, Colonel Sebastian Moran, John Clay oder Charles Augustus Milverton zur Strecke bringen muss. Und man spielt dann eben die Detektive, muss Hinweise fangen, sammeln und ne, Alibis entkräften und so weiter. Das ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Wir hatten zu viel Stress mit Dungeon World, aber liegt jetzt bei mir und ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal dazu kommen, das zu testen. Ist von Schmidt Spiele, ist glaube ich auch schon ein bisschen älter, aber ich habe alles durchsucht, aber die Anleitung hat kein Datum drin. Also es gibt auch kein Impressum zu diesem Spiel, was ich ziemlich interessant finde, aber gut.
Okay, vielen Dank. Ich bin gespannt, muss ich sagen.
Sollte nicht unerwähnt bleiben. Insofern, das ist natürlich wirklich sehr nett. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
Nee, Zeug umsonst darf nie umsonst. Mich wundert das, dass du noch keinen, ich erfahre ja jetzt erst davon. Warum hast du davon noch keinen großen Facebook-Eintrag eigentlich gemacht?
Das stimmt, ja. Habe ich so normalerweise mache ich sowas immer, das stimmt. Ja, kann ich ja dann nachher nochmal online setzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ansonsten können wir wahrscheinlich noch ne, immer wieder mal zwischendurch den Leuten danken für Patreon. Das ist immer noch eine nette Sache. Und wie laufen denn da unsere Vorbereitungen? Wir hatten doch da auch so eine Idee.
Ja, wir haben, weil das irgendwie momentan überall läuft, überlegt, einen Discord-Server einzurichten, so eine Art Teamspeak, und dann darüber vielleicht auch Aufnahmen zu machen, die begleitet werden können über einen Textchat. Reinnehmen ist immer schwierig, weil wir dann mit den Audiospuren das nicht so hinbekommen wie sonst, aber so, dass wir vielleicht auch so ein interaktiveres Format mal machen können. Da müssen wir nur noch einen Termin für finden und uns da noch mal ein paar Gedanken zu machen. Aber technisch ist das absehbar.
Komm, wir trauen halt nicht jedem, da einfach so ne, in das Gespräch reinzufunken.
Nee, das Hauptproblem
ist ja, muss man Verständnis haben. Mein Gott, ist doch ganz so.
Wir haben nur mal 3 Audiospuren und da müsste die Person uns die 4. Audiospur zu dem Zeitpunkt mitliefern und dann wird's schwierig. Also wir haben ja nicht sozusagen unsere Aufnahme hier laufen und nehmen alles gleichzeitig auf, dann wird das sicherlich gehen.
Also ihr habt es gerade gehört, es ist quasi technisch unmöglich. Ist
technisch, genau.
Und geht, absolut.
Geht leider nicht.
Geht gar nicht.
Sorry.
Geht absolut nicht. Wir haben alles versucht.
Ja, also.
Nein, wir gucken mal, keine Ahnung. Ist ja jetzt erstmal eine Idee, wir probieren es aus und vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal anders.
Ich habe in dem Zusammenhang aber noch was anderes. Und zwar gab es vor kurzem ein Interview von einem amerikanischen Podcast hier. The Gauntlet ist, glaube ich, die Sammelseite. Ich weiß leider nicht mehr. Discern Realities war es nicht. Aber die haben den Philipp Neitzel interviewt. Das ist, glaube ich, jemand von Ulysses. Ich weiß gar nicht mehr. Also den Namen kommt mir bekannt vor. Vielleicht schon mal irgendwie auf einer Messe gesehen oder sowas. Weiß ich nicht genau. Und das Interview war ziemlich interessant. Aber die Audioqualität war jetzt nicht so toll. Sowas finde ich immer sehr schade, wenn das Interview interessant ist. Und ich habe das sehr oft, dass ich denke, oh, das ist ein super interessantes Interview. Aber vorher noch mal so eine kleine Probeaufnahme gemacht und vielleicht noch mal so ein bisschen am Audio rumgeschraubt. Wäre besser gewesen. Weil so ist es dann echt schwer, dem zu folgen. Also da musste ich im Autoradio den Bass komplett runterdrehen und die Lautstärke voll auf und den MP3-Spieler auch voll aufgedreht. Das war echt ein bisschen ärgerlich.
Aber ich sag mal, in der heutigen YouTube-Gesellschaft, also das begegnet einem doch eigentlich immer seltener, oder?
Ah, du täuschst dich. Das
ja gut, dann würde ich jetzt aber eher fragen, in welchen Bereichen du dich da bewegst. Sag mal, wenn
so typische hier amerikanische Rollenspiel-Podcasts. Da schwankt die Qualität zum Teil erheblich. Das ist echt schade. Also auch mit interessanten Leuten, die irgendwie dann da sind. Muss ich auch sagen. Also es ist schade. Ich habe ja letztens das erste Mal seit längerer Zeit hier Patrick mal wieder geschnitten und der klang ja wie ein junger Gott. Habe ich schon, also fantastisch. Neues Mikrofon, hervorragend. Also ganz toll. So ein Riesenapparat da aufgebaut und dann hier so eine mit so einem Popschutz und so. Also faszinierend.
Achso, du hast jetzt das Equipment. Hat, dann,
genau, ich habe das Equipment aufgerüstet.
Achso, und der Daniel durfte sich das Equipment mal ansehen.
Ja, ab und an treffe ich den Patrick ja mal wegen anderen Dingen hier.
Er war zufällig hier und hat das dann, konnte ich ihn nicht nur in der Küche halten.
Ja, das stimmt. Ja, hervorragend. Okay, ja, hoffen wir mal, dass wir das irgendwann umsetzen können. Und sonst, wir freuen uns über Kommentare und alles Weitere. Das ist nicht schlecht. So, jetzt sind 30
Minuten. Ah ja, und selbstverständlich können, also das war gedacht für unsere Patreon. Ne?
Ach so, ja, das, ja.
Die Superfans natürlich, ne? Das,
ja, da kommt von der Handvoll kommt dann einer wahrscheinlich, weil der Termin passt, aber der kann auch nur 10 Minuten. Aber das macht ja nichts.
Ist aber egal, für den einen machen wir das dann. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, das, so sieht's aus, ja. Okay, wie gesagt, 30 Minuten sind um ungefähr und wir haben noch, wir haben, die ganze Liste ist voll. Patrick.
Ich überlege gerade, ob ich mit meinem zurückstecken kann, aber...
Ja, wenn du so eine lange Liste ist, dann leg doch einfach los.
Deswegen, ja,
hau okay, raus. Fangen wir mal an mit Gauland. Also...
ja, ist ein rechter Spinner.
Nächstes aber Thema. Hallo. Aber Thomas Fischer hat den verklagt auf Volksverhetzung.
Er hat den angezeigt, ja, nicht verklagt.
Stimmt, angezeigt, hast recht, ja.
Ja, aber der Thomas Fischer, der ist ja auch ein der Richter-Punk, das wissen
ist,
wir. Also.
Ja, also. Pop-Jurist, ja. Das ist
Pop-Jurist.
Ja, habe ich in dem letzten Interview gehört. Übrigens sehr interessanter Vortrag, kann man nachgoogeln, vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich das unten auf der Zeit ab und an. Also alle Vorträge von dem sind eigentlich immer interessant. Der letzte ging um Widerstand, war sehr spannend.
Ach ja, ja, ich erinnere mich. Widerstand jetzt wirklich
so, also rechts, genau.
Bis zur Revolution oder Widerstand gegen die Staatsgewalt, ja, genau. Grundsätzlich.
Einmal rechts.
Ja,
rechts,
was ist dann die Staatsgewalt? Genau. Ja, aber komm, war auch schon sehr verklausuliert, ne? Also da musste ein bisschen Jura-Interesse auch mitbringen, oder? Sonst ist der.
Ja, gut, also ich meine, ich fand, das war jetzt von der Staatstheoretik her, also war jetzt noch okay. Also das, ich glaube, da gibt's noch viel, viel schlimmere, die Jura-Probleme.
Nein, klar, ich fand's ja auch spannend, aber ich habe ja wenigstens so ein Grundinteresse daran. Aber wenn er natürlich jetzt das, ne, also nur eine unterhaltsame Beschallung ist das jetzt nicht, werde ich jetzt
mal. Nee, das
darf der auch, glaube ich, mit seinem Hintergrund nicht liefern.
Nee, das ist richtig. Aber ich muss ja mal sagen, ich finde gerade sowas finde ich ja gut. Also ich würde ja auch, ich finde das immer so schade, wenn ich zum Beispiel im Radio irgendwie, da gibt's immer von 15.30 Uhr im Deutschlandfunk bis 16 Uhr haben die immer In Medias Res. Das ist so eine Sendung über Medien, ne? Über Journalismus, Medien, Kritik und solche Geschichten. Und da haben die teilweise, zum Beispiel war letztens hier ein kurzes Interview mit Norbert Lammert, und da ging es eben auch darum, dass Lammert ungern Interviews gibt, weil Interviews eben ein Thema nach dem anderen abhaken und die dafür nur da sind, Agenturmeldungen zu produzieren. Und dann kannst du dann sagen, ne, Lammert ist empört, Lammert prangert an und so weiter. Und ne, das ist, findet er nicht sehr, sehr zielführend, weil eben dann sich kein natürliches Gespräch entwickelt, sondern eben die Journalisten ihre Liste durchackern, weil der Verlag gerne auch möchte, dass eben die Liste geackert wird, weil eben viele Agenturmeldungen herauskommen sollen. Das war ein super interessantes Interview, aber es war einfach zu kurz. Es ging einfach nur 8 Minuten oder sowas oder 5 Minuten. Der Widerstandsvortrag, das war der erste Teil war Vortrag, der ging ungefähr eine Stunde und danach gab es dann noch ein bisschen Diskussion, das war auch ungefähr noch mal eine Stunde. Und ich find das interessant, also das ist so ein Format, das sowas, davon würde ich gerne mehr haben. Also von mir aus kann es auch ein bisschen länger sein.
Du, ich bin da völlig deiner Meinung. Das ist grundsätzlich so. Zum Thema, du hattest einmal kurz Gauland erwähnt, da kann ich auch nur empfehlen, nochmal bezüglich der Entsorgen-Debatte, da hat er den eine halbe Stunde lang ja im Auto. Also ne, Thaddäus, der macht dann diesen politischen Fahrdienst und hat dann die Gäste da und interviewt die. Und ich glaube, das geht ungefähr eine halbe Stunde. Und das ist, ich tue mich schwer zu sagen, das ist spannend und toll. Nein, natürlich ist das ein schwieriger Geselle und ich finde, der hat es auch manchmal wirklich raus, dann, das ist schon fast langweilig manchmal, ne? Und das, als will der so absichtlich so einen alten, harmlosen Tatterkreis da spielen, ne? Also, ja.
Ich hab das ja auch gesehen, hat dies auch gesehen. Und fand gerade das interessant, wie banal er quasi das einfach so abtut. Also, ja. Ne, man kann darüber streiten, ob das jetzt die große Karte, man kann auch darüber streiten, ob sie nun recht hat mit ihrer Aussage oder nicht. aber wie unbedarft und wie, ach, das ist ja alles gar nicht so, und ganz schnell irgendwie was anderes rausholt und sich da rauswindet. Und da fand ich schon gut, dass dass auch nachgehakt wurde und das nicht einfach so im Raum stehen bleibt, wie man das sonst leider viel zu häufig bei solchen Interviews dann hat, ne? Und trotzdem aber auf einer Ebene, wo du jetzt auch nicht den Eindruck hast, der will den da vorführen oder so, ne? Also wo er das aus ihm rauslockt, genau das zu offenbaren, und das auf einer vernünftigen Ebene.
Wobei ich dennoch das sehr, sehr, also eine der wichtigsten, finde ich, Szenen ist aber dann eigentlich, wenn Thaddäus ihn so richtig in der Hinsicht bedrängt, hören Sie mal, Sie wissen doch, was Sie da sagen. Und Sie haben auch einen Hintergrund, sind belesen und gebildet. Man kann dann nicht noch so tun, als wüsste man nicht, was die eigenen Worte anrichten.
Das ist,
und das versucht er wirklich eiskalt, und das ist so, ich finde das so offen, das ist so offensichtlich, und jeder weiß, dass es so offensichtlich ist. Wir können schon fast uns eigentlich, habe ich gesagt, wir können es zurücklehnen, ja, alles klar, ne, eigentlich, also Strategie entlarvt. Der möchte einmal, ist ganz klar, den Rechten gefällt das, und in dem Moment, wo liberale Leute das hören, dann erkennen die auch, dass der, in dem Moment, wo er sagt, ja, also so habe ich das, ich kenne, ich, also den Boateng, den wusste ich ja auch gar nicht, dass der schwarz ist, so war das ja gar nicht gemeint, ja, ne? Also, ja, und warum sagen sie das dann trotzdem? Also, das ist, ne, er versucht offensichtlich diese Ressentiments zu bedienen und gleichzeitig sich aber noch gut bürgerlich zu kleiden und sagen, ja, aber da weiß ich ja eigentlich gar nicht so richtig, was ich gesagt habe. Und das, ich kann, meiner Meinung nach könnte er der auch komplett rechts abgleiten jetzt, weil ich habe das Gefühl, alle anderen glauben ihm doch eh nicht mehr. Da gibt's auch keine bürgerlichen Leute mehr, die sagen, ja, eigentlich hat er recht, und nee, das sind ja nur so, das ist ja der Höcke, der ist ja vielleicht ein bisschen schlimmer, aber der Gauland, der ist ja in Ordnung.
Ich finde ja zwei Dinge an dieser Aussage interessant. Das eine ist das Entsorgen, was die Menschenwürde beeinträchtigt, aber wieso muss, also diese Frau ist hier geboren in Deutschland, sie ist deutsche Staatsbürgerin, sie ist hier groß geworden, es hat hier Amt und Würden gekriegt, und wieso soll diese Person jetzt, also nur wegen ihrer Herkunft gehört sie dann offensichtlich doch nicht hierher, sondern eher nach Anatolien, nach seiner Vorstellung. Und ich finde, das offenbart auch einiges darüber, wie man dazu steht, dass Menschen hier Deutsche werden können. Ne? Also die hat ja in ihren, ich weiß nicht, wie alt die ist, 40, keine Ahnung, hat ja nichts anderes erlebt als Deutschland. Warum soll sie nach Anatolien, ne? Mit welcher Aussage, nur weil ihre Eltern daherkamen, ist sie plötzlich für ihn nicht mehr stark genug Teil dieser, dieser Gemeinschaft, wenn man so will, zu sein. Das ist so das, was ja immer wieder dann auch in rechten Kreisen gerne aufkommt, ne? Bei Fußballturnieren, wo dann die deutsche Nationalmannschaft nur mit den weißen Spielern dargestellt wird und solche Sachen.
Er reibt sich ja dann daran, dass sie gesagt hat, es gibt keine deutschen Werte oder keine deutsche Kultur.
Ja,
Kultur,
abgesehen von der Sprache, das war, glaube ich, die Aussage.
Aber ist ja völlig, also ich meine, wenn ich das sagen würde, würde er ja auch nicht sagen, ja, hey, Lamzig, den müssen wir jetzt nach, was weiß ich, Frankreich, in Frankreich entsorgen oder in Ostpreußen oder in Polen oder wo auch immer er mich dann hinschieben will. Das ist ja einfach eine Meinungsäußerung, über die man streiten kann, aber jemanden deswegen gleich zu sagen, die gehört überhaupt nicht in unseren Kreis rein.
Ja, ich meine, und ja beim ersten Mal ging es ja in die Richtung, deren Name ich nicht mal aussprechen kann.
Ja, genau.
Das offenbarte dann auch so. Ja, und es ist eigentlich genau der Punkt. Genau.
Was ich sehr tragisch finde, ist eigentlich, dass die Strategie ist ja allgemein bekannt, ne? Also ist ja nicht so, als ob das irgendwie auch verheimlicht ist. Steht im Parteiprogramm drin oder in einem internen Schreiben, ne, dass man eben publikumswirksame hier Äußerungen dann raushaut, damit die Leute eben alle gucken.
Ja, das steht nicht im Programm.
Nee, im Programm, ne, aber es war durch der interne Strategiepapier war es, ne? Okay. Also ganz, ganz grauenvoll. Aber was ich schade finde, ist eigentlich, ich finde, das könnte medial dann eben auch besser aufgearbeitet werden, eben diese Strategie. Weil im Grunde genommen geht's ja dann immer nur um dieses, ne, dann was er geäußert hat und inwiefern ist das machbar und was, also ganz, ganz schrecklich. Ich finde eigentlich, man muss sich da viel sachlicher mit auseinandersetzen, eben, dass es eben eine sehr billige Strategie ist, die aber offensichtlich dann Früchte trägt. Ja, das ist nervig. Da ist übrigens auch das Fischer-Kommentar. So,
der war ja auch bei Hart, aber fair. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hatte. Und da habe ich eigentlich auch so ein bisschen, da durfte, ich glaube, Trittin war auch dann dabei und die üblichen Vertreter der Altparteien, ne, ich will jetzt nicht sagen, in die Falle laufen, aber die dann genau auch nur diesen, ne, sich über, hören Sie mal, das ist, die ist hier geboren, die hat hier die Bildung genossen, ihre Ressentiments treffen da sowieso komplett die falschen und Ressentiments sind einfach rechtes Zeug. Da meine ich immer, da wäre es wahrscheinlich auch wirklich besser zu sagen, sich zurückzulehnen, ja, wir wissen doch alle, wohin die Reise geht und wir wissen auch alle, dass er völlig übertreibt und dass er genau diese rechten Leute ansprechen möchte, gleichzeitig aber irgendwie das sein rechtes Gedankengut in der Bürgerlichkeit verhaften möchte. Mhm. Ja, so dass normale Leute hier auch durch die Gegend bringen. Ne, wir regen uns darüber auf. Aber im Grunde ist so ein bisschen ist die Strategie vielleicht, dass Leute auf der Straße, im Bus oder wie auch immer, sich auf diesem Level unterhalten können und glauben, das wäre so okay. Und eigentlich müssen wir da nur sagen, ja, es geht nicht um die Sache an sich. Es geht eher darum, dass wir auf diesem, in diesem braunen Niveau nicht mit uns miteinander unterhalten wollen. Wie gesagt, dann kann man darüber und sich unterhalten hier, was ist deutsche Kultur oder nicht. Aber dann können wir uns doch nicht darüber unterhalten, dass jemand, der einen entsprechenden Namen hat, eigentlich darüber gar keine Aussage machen dürfte. Das müsste ja jedem klar sein, der hier normal gebildet ist.
Ist dieselbe Strategie, die auch Trump dann irgendwie fährt und die anderen Populisten im Grunde genommen. Also grauenvoll. Das hatte ich hier auf der Liste stehen. Wie gesagt, auch da lohnt sich nochmal der Kommentar von Fischer dann dazu, der hat ja dann zu seiner Anzeige dann nochmal einen Kommentar bei der Zeit geschrieben.
Apropos Anzeige, 1000 gegen Merkel wegen Hochverrats.
Was?
Ja, da hat die Bundesanwaltschaft jetzt bekannt gegeben, dass irgendwie so viele waren und sie die auch nicht mehr weiter behandeln. Also wenn neue kommen, als unbegründet entsprechend zurückweisen werden. Sie haben das natürlich prüfen müssen, ist ja auch richtig so, wenn eine Anzeige kommt, muss sie geprüft werden. Aber bei Petri auf der Facebook-Seite hieß es dann, das hat was mit der Immunität von Frau Merkel zu tun, dass die abgelehnt wurden.
Ja, aber das ergibt Sinn.
Was
ja.
Natürlich aber Humbug ist.
Ja, findet ihr das nicht spannend? Jetzt auch. Ich musste gerade überlegen, weil AfD war doch jetzt irgendwie die letzten Wochen, Monate überhaupt kein Thema. Die schaffen es ja immer damit. Ja, ja. Wir fallen ja auch noch darauf rein.
Ja, ja, klar.
Ich war eigentlich schon im absoluten Modus. Jetzt Sonntag geht's endlich los. Ich bin nämlich auch, ne, Wahlkampf jetzt gerade, also ich als Linker bin jetzt auch gerade, ja, ich bin irgendwie gar nicht so richtig im Modus drin. Ich habe den Schulze schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Ja, weiß, ich kann dir sagen, woran das liegt. Du bist geblendet von Christian Lindners Schönheit. Das ist das Problem.
Definitiv. Ja.
Das war das peinlichste, was ich seit langem gesehen habe, wenn es um Wahlkampf ging. Das war peinlicher als viele schlechte von diesen Videos oder diesen Wahlwerbespots.
Du solltest aufklären,
ach so, weil genau,
die Leute ziehst die ganze Zeit über ja, Lindner
genau, her. Nee, darum geht's ja nicht. Es war das TV-Duell der kleinen Parteien. Wo dann die FDP, Grüne, Linke, AfD da war und da hat der Moderator, dessen Name mir gerade entfallen ist, hat dann eben doch sehr lange darauf rumgeritten, dass der Herr Lindner so schön aussieht mit seinem Drei-Tage-Bart und hat dann Katja Kipping ist es, glaube ich, von den Linken, ne? Dann gefragt, ne, ob sie den nicht auch ne, attraktiv findet und sowas. Was ist Gänsehaut auf den Arm, das kann man sich nicht anschauen. Das ist so schlimm. Das ist so unfassbar peinlich.
Wie so zwischen, dass sie, ob sie ihn scharf findet.
Ja,
so,
Gott.
Wie weit zwischen scharf und zwischen scharf und falscher Politik, wie da so ihre Ebene wäre und so. Und du siehst eigentlich, die haben da dazwischen den Lindner natürlich immer eingeblendet, wie peinlich unangenehm. Eigentlich diese. Ja, ich meine, die hat gut angefangen, ich glaube Wagenknecht war es, ne?
Sarah, nee, Katja Kipping war es, meine ich.
Katja Kipping, oder kann auch sein, ja, die dann nur sagte, sie findet ja schon interessant, dass man zum ersten Mal über Männer und Aussehen im Wahlkampf redet, sonst ist das ja immer eher bei Frauen eine Geschichte gewesen, wobei sie sich allerdings fragt, ob das eigentlich in die richtige Richtung geht, ne? Und das ist ja, also ich meine, man kann über diese Plakate von ihm reden und denken, was man will. Gab's ja auch von Postillon irgendwie so Parfümerie fragt sich, wo das FDP-Parfüm ist. da gab's ja so Geschichten, das ist ja auch okay, aber das in so einer Sendung und dann so lange breit zu treten, ne? Und die Frauen dazu fragen, wie scharf sie ihren Konkurrenten finden.
Grauenvoll.
Das hat echt viel darüber ausgesagt, was für eine Politiksendung offensichtlich da vorgesehen ist. Also, das ist echt, da fällt einem eigentlich wenig zu ein. Kann man mal verlinken, das Video. Das
ich habe es nicht gesehen, deswegen
bei,
bin ich da.
Bei Medien hat das schön zusammengefasst.
Genau. Ja. Gibt's auch bei YouTube, so können wir dann mal unten verlinken.
Okay. So, was gibt's sonst Neues?
Deine Liste ist so lang.
Meine Liste ist so lang. Ja, ich kann gerne noch weitermachen, aber ich will euch hier nicht die Sachen wegnehmen.
Insofern. Ja, pass auf, dann mache ich einmal kurz einen Themenwechsel, ja. Beschäftige mich gerade. Und zwar habe ich, richtiger Themenwechsel, ich habe am Montag mal wieder ein Brettspiel gespielt. Wisst ihr was über Scythe Bescheid?
Das ist doch dieses mit den Robotern und irgendwie
was. Kickstarter-Hit-Roboter, genau, super Artwork hier in diesem Industrialismus und dann riesigen, merkwürdigen Mechs im Hintergrund. Genau, und das habe ich jetzt am Montag gespielt. Hat das jemand von euch schon mal gespielt,
nee,
zufällig?
Ich hab nur auf der Spielemesse gesehen, wie das da gespielt worden ist und dass das wohl ziemlich komplex sein soll. Aber da kannst du ja jetzt mehr zu sagen.
Ich habe nur das Shut Up and Sit Down Review gesehen.
Genau, und ich war ja auch sehr skeptisch, weil ich eben auch ein großer, ne, also ich Fan will ich nicht sagen, weil in dem ein oder anderen Review, ne, gehe ich dann auch getrennte Wege von Shut Up and Sit Down, aber die sind auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam und informativ. Und ich hatte das auch in Erinnerung und dennoch lag dann dieser Kasten da und ich habe dann doch meine Stimme für Scythe erhoben, weil ich es endlich mal dann irgendwie live erleben wollte. Ja, und ich muss sagen, das ist schon ein interessantes Ding. Also ich versuche euch das mal folgendermaßen nahe zu bringen. Jeder puzzelt eigentlich erstmal für sich möglichst effektive Züge. Es ist so ein, wenn man sagt, so ein schönes Minimierungsproblem. Du willst wirklich versuchen, so effektive Züge wie möglich zu gestalten. Und dafür hast du dieses minutiöse Spielerboard mit kleinen Holzkuben, die du dann rumschiebst und Sachen, die du baust. Und ich kann nur eine Sache so erzählen, die das Ganze sehr verdeutlicht. Nach dem vierten oder fünften Zug habe ich, glaube ich, das erste Mal mir nochmal wieder zurück das Spielfeld und meine Gegner angeguckt, was die eigentlich da gerade machen. So, jetzt kommt's aber. Dann war das Spiel irgendwann vorbei, ne? Der Thilo, bei dem ich mir hab sagen lassen, dass der auch mithört, also Grüße an der Stelle und danke für die Gelegenheit, Scythe zu spielen. Der hat dann auf einmal gewonnen und dann haben wir die sehr komplexe Siegpunktzählung gemacht. Ich wollte erst fast sagen, unnötig komplex, aber sie ist nicht unnötig komplex. Sie ist komplex, aber sie ist nicht unnötig komplex. Und dann hat er gewonnen und das Spiel war sehr, sehr zügig auf einmal vorbei. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein Verlauf hatte.
Hattet ihr denn Interaktionen untereinander? Oder lief das die ganze Zeit eher immer auf dem eigenen Brett ab, so klang das ja jetzt bisher.
Ja, und damit muss man auch sagen, das tust du auch die meiste Zeit. Aber jetzt kommt's, das tust du natürlich, weil du das noch nicht so gut kennst.
Ach so.
Ne? Im Grunde hatte ich das Spiel beendet und ich war eigentlich, ja, und daran merke ich immer, so tick ich halt. Also ich habe dann so ein Spiel gespielt und dann habe ich irgendwie, alle sind froh, dass es vorbei ist und ich stehe da und denke mir, ich könnte jetzt eigentlich direkt nochmal, ich will das jetzt nochmal machen. Da dieses Puzzle da, das kann ich besser, das möchte ich jetzt nochmal mit der anderen Variation. Dann habe ich ein anderes Spielerboard, dann wird meine Aktionen werden durchgetauscht. Das heißt, da ist sehr viel Variation drin und du kriegst immer ein anderes Puzzle quasi zugeschoben und eine andere Möglichkeit, auch wirklich zum Sieg zu kommen. Aber man muss schon sagen, die wenigsten damit haben tatsächlich mit Kämpfen zu tun. Aber einige rasten dann eben irgendwie schon. Und man kann einem schon, wenn man möchte, ordentlich in die Suppe spucken. Aber das haben wir in dem Fall jetzt auch eher nicht getan. Und so haben quasi wirklich die meisten, ne, man hat so vor sich hingespielt und irgendwann sagt einer, ich habe gewonnen. Das Interessante ist dabei, ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst es, eigentlich das Schlimmste, was ich in einem Spiel unterstellen kann. So ein solitärer Modus und am Ende hat einer gewonnen und dann zählt man die Siegpunkte durch und dann ist immer, ja, alles klar, der hat gewonnen, fertig. Ich bin aber so fasziniert noch im Nachhinein davon. Ich will es unbedingt nochmal spielen, weil dieses Puzzle ist halt gut. Es macht ja trotzdem Spaß, dieses Puzzle dann für sich zu lösen. Und dann habe ich mir nachher die Fähigkeiten der anderen Rassen angesehen, was die können. Das Spiel ist also darauf ausgelegt, dass du nachher auch wirklich den anderen versuchst zu bedrängen. Und du kannst nicht einfach nur vor dir her spielen. Wenn dann einer das Spiel kann und dieser Automatismus, wie er seine Spielfiguren setzt, drin ist, dann geht's nachher wirklich wieder miteinander. Aber das Spiel hat so eine harte Hürde. Und das erwähnen die auch ja bei Shut Up and Sit Down. Das ist wirklich, dass das Spiel vielleicht etwas Einfacheres, was zum Beispiel Rex, das Spiel, das ich auch sehr mag, so ein diese diplomatischen Dinge, wer das mag, der sollte Rex spielen. Und dann vergleichen die das mit Terra Mystica und zig anderen Spielen und sagen dann, ne, wenn du das möchtest, spiel das, wenn du das möchtest, spiel das. Aber Scythe ist zwar quasi, mehr oder weniger ist ja deren Ergebnis, zu viel Mühe für zu wenig, was dann dabei rauskommt. Und ich muss sagen, für mich ist die Jury da noch offen. Also ich will es unbedingt nochmal spielen und ich vermute, dass es ist eine hohe Einstiegshürde, weil ich sag mal, die ersten 2, 3 Spiele, die sind dann wirklich nur Testspiele, um diesen Mechanismus rauszukriegen. Und jeder, der neu am Tisch sitzt, ist ein Opfer, ist ein absolutes Opfer gegenüber denjenigen, die wissen, wie sie da ihre Figürchen hin und her schubsen. Aber es war halt ein schönes Hin- und Herschubsen. Das habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Ich bin also wahnsinnig gespannt auf die nächste Runde. Und ihr kennt mich, ich habe schon mal geguckt. Wer weiß, wann die ist. Also schaue ich schon mal, wie teuer waren das nochmal? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in meiner Runde gut ankommen wird.
Aber war, glaube ich, auch nicht ganz günstig, ne?
Ich habe es schon gesehen für um die 60 Euro. Also okay. Ist aber auch nicht mehr so teuer wie damals zu den sehr knappen Kickstarter-Zeiten.
Hat mich jetzt eher abgeschreckt, was du erzählt hast, aber gut, das ist überhaupt nicht meine Art, also finde ich nicht so spannend. Darum, ich guck mir alles an und würde dann auch schauen, was dann das Spiel kann. Was sagst du denn zum neuen Twilight Imperium, Matthias?
Ja, also falls jemand der Hörer da ist, der unbedingt schon mal die dritte Edition haben wollte, ne, und irgendwie nie gekommen hat, mit allen beiden Erweiterungen für einen guten Preis.
Aber
klingt nach einer guten Werbung, die du jetzt gerade beginnen wolltest.
Das ist doch kein schlechtes Spiel. Es gibt nur ein neues.
Ist es auch nicht, aber es ist natürlich, ich bin nur mal.
Erklär mal also kurz, worum es geht. Vielleicht, es gibt ja noch.
Wer kennt denn Twilight Imperium nicht? Ich bitte dich. Das ist das. Hier, Fantasy Flight hat irgendwann mal gesagt: Leute, wollen wir komplizierte Ameritrash-Spiele, wo du dich mit Miniaturen zuwirfst, riesige Science-Fiction-Imperium mit viel zu vielen Regeln, Sonderregeln, einer Spielzeit von 12 Stunden. Wir wollen das Spiel sein, da ist nichts mehr drüber. Das Einzige, was nachher vielleicht drüber geht, ist Mega Civilization. Aber das wollen wir jetzt mal nicht zählen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Liga. Aber hier, da kannst du mit 6, beziehungsweise mit den Erweiterungen, glaube ich, mit 8 Leuten, kannst du dich an einen verdammten Tisch setzen und dann kannst du 12 Stunden mindestens, absolut mindestens, sitzt an dem Spiel dran und am Ende. Ja, und wenn du Glück hast, dann überlebst du überhaupt zum Ende. Ansonsten kannst du nach 2 Stunden direkt schon nach Hause fahren. mit Player Elimination hatte man es früher auch nicht so. Das war früher ja ein durchaus interessantes Konzept. Ich glaube, das ist in der 4. Edition auch noch drin. So, und dieses Spiel, dieses riesige Epos, ja, mit den Erweiterungen, die modular aufgebaut sind. Und es ist ja schon mittlerweile ein paar Jährchen her. Das heißt, ich habe das ja damals bei Galactica schon gesehen. Der Laden hat sich entwickelt, ja. Da wurden Mechanismen getestet, geprüft, da wurden Sachen dann auch mit einer Erweiterung verbessert und Twilight Imperium ist so ein Fall, da waren die Erweiterungen sind auch nicht alle problemlos. Viele haben das Ding nur komplexer, aber nicht besser gemacht. Und das heißt, ich bin so jemand, der darauf steht, wenn man sowas aktualisiert und mit der Zeit geht und sowas streamlined. Und jetzt ist die 4. Edition draußen. Ich sehe das. Ich sehe zig Regeln, die vereinfacht wurden, zig Nachhalt, also ne, dieses, da ist so viel Kopfrechnen drin gewesen. Ah, du hast jetzt einen Space Dog auf Planeten XY. Das heißt, es kann jetzt so viele Einheiten und die so viele Ressourcen. Und damit kannst du auch noch ein zweites Dog bauen und so weiter. Und das musst du alles, da kannst du einen Zettel machen und ein bisschen drauf rumschreiben. Und das Neue macht halt, dann ist da eine Aktionskarte und da steht, ja, Bauerndock, baue noch eine Defensivstation auf dem Planeten. Und dann können die anderen das auch machen und zahlen mit Tokens. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber es war auf der GenCon, ja, ne, die Leute vermuten, mit einem Flieger haben sie schon mal ein paar hundert Spiele dahin geschafft. Der Rest kommt nämlich dann irgendwann erst Ende des Jahres. Und es soll sogar eine Übersetzung geben. Ich glaube nicht, dass ich auf eine Übersetzung warten muss bei dem Spiel. Wer würde das schon mit mir spielen, der nicht gleichzeitig auch noch ein bisschen Englisch mächtig ist? Also es ist kein Familienspiel.
Weihnachten, ne? Der Weihnachtsabend und dann los geht's. Ja, genau. Spielen wir doch mal eine Runde Twilight Imperium.
Ja, also die dritte Edition, die ich da zu Hause habe, das ist ja wirklich, ich finde, das ist eher so eine, ja, damit, das ist so eine, damit erkennen sich wahnsinnige Spieler, ja, die das Hobby ernst meinen. Das ist so die Krone, ja, das i-Tüpfelchen auf der Sammlung. Bei vielen wird das auch nur einmal im Jahr gespielt, wenn überhaupt, aber es thront da, ja, diese 120-Euro-Box mit zwei Erweiterungen jeweils für 49 oder so, da hast du so ein 200-Euro-Brettspiele-Wahnsinn da liegen, der mindestens 12 Stunden dauert. Das ist halt einfach der absolute Wahnsinn. So, und ja, mir gefällt, was ich da sehe, was da, ne, an neue, das Regelheft ist schon draußen. Und die meisten, die das gesehen haben, ich habe mir gedacht, die haben da, die machen da mehr draus, die machen so eine schöne, die erfinden das neu. Und die anderen, die haben gesagt, ja, nee, das ist doch genau das, für, das Spiel war doch toll, aber es gab halt kleine Schwächen und man hat eher ein Bugfixing gemacht. Ja, man hat eher versucht, so kleine Schwächen auszubügeln. Ja, meine Güte, da merke ich immer, wie leicht ich will nicht sagen, in Rage bin, aber das ist halt toll. Ich stehe da drauf, finde ich total super.
Das ist doch schön,
also ich freue mich
drauf. Schön, wenn du dich freust. Nee,
ich merke daran auch, wie auch bei Dünnkirchen, weißt du, ich kann mich für Sachen begeistern. Ja, ich habe hier letztens XCOM-Erweiterung kam letztens raus. Kostet 50 Euro. Da sage ich, aber ist das beste Spiel, was ich seit Jahren hier gesehen habe. Absolut fantastisch, freue ich mich hier. Die soll, wenn nicht die, wie damals vielleicht bei Gothic machen oder Witcher bei den Polen, habe ich das Gefühl, hier ist mein Geld in guten Händen, nehmt es alles. So, und ja, okay, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Früher dachten wir immer, der Matthias ist innerlich tot. Aber nein, der ist gar nicht tot.
Ja, es muss nur die richtigen Themen geben. Auf der GenCon, Twilight Imperium war ja nur eins der tollen Sachen, die Fantasy Flight da vorgestellt hat. Das andere war ja dieses interessante neue Miniaturenspiel, glaube ich, über das wir uns auch schon unterhalten hatten.
Du meinst
Star Wars, das?
Ach, Legion? Das interessiert mich alles nicht.
Patrick, hast du davon gehört? Der Großangriff von Fantasy Flight auf Games Workshop und Warhammer 40.000.
Den habe ich, nee.
Oh, ihr seid ja gar nicht drin,
da ist, alles klar. Ja, okay.
Also es ist ein relativ simples Miniaturen-Skirmish-Spiel, aber eben halt im Star-Wars-Universum. Und die Sachen, die dann da sind, die stehen nicht in einem 500-Seiten-Schmücker, sondern die stehen auf schönen kleinen Brettspielkarten. Ist doch viel besser. So, und da sagen jetzt auch noch, ja, die haben aber die Welt nicht neu erfunden. Nein, haben sie nicht, aber trotzdem ist es doch ein besseres Produkt vielleicht, für dich. Also für mich zumindest.
Für die ganze Welt.
Ja, am 1. September kündigen die ja irgendwie eine Riesensache an. Also wenn dieser Podcast erscheint, dann ist das anscheinend schon veröffentlicht, da wir ja heute am 31. aufzeichnen. Also da kommt wohl irgendwie was.
Ich weiß ich gar nicht, wovon du
redest. Ja, siehst du, guck mal her, du bist gar nicht so gut informiert, wie du immer tust. irgendwas Großes zum, irgendwie ist der 1. September irgend so ein Star Wars Day oder irgendwie sowas.
Oh, vielleicht kommt Legion dann direkt.
Force Friday oder so ähnlich kann das sein.
Ich dachte, der Star Wars Tag ist der, hier ist der, hier.
Ja, ja, ja.
May the Force.
Ja, aber das ist irgendwie Force Friday. Die hatten sowas schon mal vor 2 Jahren, bei Fantasy Flight Games. Ist mir so über den.
So, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft. Also, wie gesagt, also Skies war interessant, muss ich aber unbedingt noch ein paar Mal spielen. Ich freue mich sehr auf ein sehr runtergedampftes Warhammer Skirmish mit Star Wars Figürchen. Twilight Imperium ist im Grunde schon quasi vorbestellt. Und XCOM hier 2 Erweiterungen raubt mir im Moment. Ja, jede Nacht, habe ich das Gefühl. Und das kann ich mir gerade im Moment eigentlich wirklich nicht leisten. Aber ja, okay, dann bitte der Nächste.
Aber es ist so grandios. Wieso frage ich nicht? Ich sollte es nicht wieder loslegen.
Nee. Hau raus, doch, hau raus.
Nein, jetzt. Nein, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was macht's?
Ob XCOM gut ist.
Ja, XCOM kenne ich. Aber was die Erweiterung an dem Spiel noch besser macht.
Alles klar, pass auf. Also, weil da auch wieder diese interessante Thematik, es gibt ja Leute, und die kenne ich ein paar im Bekanntenkreis, die meinen, ja, aber das ist ja viel zu runtergedampft. Da hat ja jede Figur nur zwei Aktionsfiguren. Ich möchte lieber zurück, weißt du, wo ein taktischer Einsatz hier auf einer XCOM-Mission 3,5 Stunden gedauert hat, wo jeder von meinen 8 Marines 18 Aktionspunkte hatte und ich mit 2 Knien konnte, mit 3 Zielen, mit einmal schießen in das Nichts und dann habe ich keine Figuren gesehen. So, wenn Leute darauf stehen, alles gut. Aber ich halt nicht, weißt du, da kommt wieder diese Streamlining, alles gut. Und das war halt ein absolut rundes Produkt, XCOM 1 und 2. Und die Erweiterung, die kostet halt $40 oder halt 39,99 Euro auch. Und da war sofort die Frage da einmal. Das ist auch ein bisschen hart, ne? Daniel, komm, schieß los, für eine Erweiterung.
Ist ja quasi für eine Erweiterung, also vor allem,
ist ja Vollpreisspiel.
Wenn dieselbe Game Engine benutzt wird, ist natürlich schon ein Vollpreisspiel, ja. Genau.
Ja, und der Kritikpunkt kam natürlich auf und das stimmt ja auch in gewisser Weise. Aber ich habe das Spiel ja, also ich bin noch nicht zu so viel gekommen, aber ich habe mich wahnsinnig darüber informiert, weil ich natürlich ein großer Fan bin und ich habe jetzt auch 2 Nächte das Ding gespielt. Und ja, also man muss sagen, die Grundmechaniken davon, dass du mit deinem Flieger da rumfliegst und Ressourcen sammelst und dann gegen Alien kämpfst, der ist gleich geblieben. Jetzt hast du auf einmal ein Buddy-System, die Leute verknüpfen sich nachher, also die mögen nachher einander und machen dann Boni, dann hast du ein Nemesis-System, das heißt die Bosse, die, also ne, du hast jetzt auf einmal Charaktere der Gegnerfraktion, die immer wieder in der Mission auftauchen und sich mit dir persönlich anlegen und die gewinnen dann wie bei hier Schatten über Mordor, gewinnen die immer mehr Fähigkeiten oder auch Nachteile. Zig neue Forschung, Patrick, es gibt ein tolles Video, was einer, der auch irgendwie so, glaube ich, Radebrechen mit dieser Shut Up and Sit Down Crew da verwandt ist, der hat ein Video gemacht, 112 neue Dinge von XCOM.
Ach du Scheiße, okay.
Und War of the Chosen. Das Ding ist nicht mehr wiederzuerkennen, ja, für 40 Euro kaufst du dir auf diesem alten Spiel ein neues Ding. Und das ist eben das Problem, das so zu vermitteln. Meiner Meinung nach hätten die einfach noch einen Schritt weiter gehen können und irgendwie eine etwas neue Oberfläche, dann hätten sie einfach XCOM 3 dran schreiben können. Weil es hat wirklich nie mehr so viel damit zu tun. Ich würde jetzt schon fast sagen, der Schritt von XCOM 1 zu 2, der ist nicht so groß wie von XCOM 2 zu War of the Chosen. Das ist eigentlich ein guter Vergleich. Und deswegen macht das auch irgendwie, kann ich denen diese 39,99 locker vergeben. Aber die haben die sowieso so viele Stunden, wie ich in XCOM 1 und XCOM 2 reingesammelt habe. Und wie ich davon begeistert bin, ist ja wirklich eins meiner Lieblingsspiele, neben Dark Souls. Ne? Würde ich sagen, ja, alles klar, das ist toll. Und die haben das Spiel einfach nur noch mal viel, viel besser gemacht.
Er ist schon im Einkaufswagen.
Ja, also wenn dir XCOM 2 gefallen hat, gerade brechend gefallen hat, Patrick, ist das der Fall?
Ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt, aber XCOM 1 fand ich schon ziemlich cool und XCOM 2 war jetzt nicht wirklich schlechter. Ich glaube, das war einfach nur ein Problem von Zeit. Und darum, ich habe eigentlich, dann, also ich muss zu, ich habe dann so ein bisschen, als ich jetzt meine Freunde irgendwie Anfang des Jahres irgendwie auf dem XCOM-Trip nochmal waren, habe ich gedacht, gut, ich warte jetzt einfach, bis das Add-on kommt, weil da muss ich es eh nochmal durchspielen.
Ja, das ist, also ich sag mal so, jede dieser Mechaniken kommt jetzt oben drauf. Wie bei einer hier super komplexen Brettspielerweiterung, wie gesagt, also damit solltest du jetzt, ne, Anfänger darfst du nicht direkt mit War of the Chosen vielleicht beladen, das ist dann ein bisschen sehr extrem. Aber auf der Seite kannst du auch einfach den Schwierigkeitsgrad runterziehen und alles schön irgendwie erleben.
Ich spiele Europa Universalis, von daher ist das mit der Komplexität. Aber
hast du noch keine? Achso, oh Gottes Willen, okay, ja gut, dann. Was? Und denk, ich weiß ja nicht, was du für ein Spieler bist. Bei XCOM war ich ja einer, ne, ich stelle ja direkt auf Kommando, ne, den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Und dann kriege ich immer auf den Sack und dann komme ich immer weiter. Selbstverständlich Iron Man. Und dann ist irgendwann vorbei, ne? Habe ich irgendwann verloren, weil wieder eine neue Alien-Rasse eingeführt wurde, die mich dann in Grund und Boden stammt, weil ich nicht vorbereitet war. Und dann fange ich wieder neu an. Und so mache ich halt immer wieder. Ich spiele das wie so ein Roguelike-Spiel eigentlich. Und ich hab da wahnsinnig viel Spaß dran. Aber ja, das ist eine ganz merkwürdige. Aber ich bin nicht alleine. Ne? Das weiß ich. Aber es gibt Leute, die können das absolut nicht nachvollziehen. Die stellen das dann auf Mittel und wenn sie dann zu große Schwierigkeiten haben, dann stellen sie es auf Leicht und dann erleben sie die Story. Aber ich muss sagen, boah, XCOM spielt man doch nicht für die Story.
Na gut, da sind wir unterschiedlicher Ansicht.
Okay. Ich glaube trotzdem, aber dann wird dir vielleicht auch noch mehr die Erweiterung zusagen, weil die Story in XCOM 2 war Schwierig. Also war jetzt nicht ganz so viel vielleicht Augenmerk drauf gelegt, wie den anderen Teilen des Spiels. Und mit, ich sag mal, mit diesen Charakteren, es gibt jetzt auch da drei neue Fraktionen, die man sich ins Boot holen kann. Die haben dann neue Charaktere und das sind dann wie so kleine Superhelden, die du in deinem Squad drin hast. Drei Stück dann, also von denen ich jetzt zumindest weiß. Die machen auch, also das ist alles, das wirkt alles mit etwas mehr Hand und Fuß jetzt. Die sind auch, die erweitern eher diesen XCOM-Mythos noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, dann wird dir das trotzdem auch noch mehr gefallen, auch wenn du vielleicht weniger gefallen an manchen Extra-Mechaniken im Spiel hast.
Vorhin waren wir noch auf der Gen Con. Das würde ich gerne auch noch mal kurz ansprechen, weil das ja doch eine der wichtigsten Branchenmessen ist hier, also gerade auch im Rollenspielbereich. Und das andere wäre dann die Spielemesse, die dann bei uns ja dann erst im Oktober stattfindet, da Gen Con ist ja klassischerweise immer im August. Und ich muss schon sagen, da war ich natürlich schon ein bisschen neidisch, ne? Also Orgenspalter war ja irgendwie da, Ulysses breitet sich ja nach Nordamerika aus, beziehungsweise dann weltweit, ne? Also die bringen ja DSA auf Englisch raus und auf Niederländisch und Französisch und so weiter. Das ist schon ziemlich interessant, was man da sieht. Die haben dann so Live-Berichterstattung gemacht, ein bisschen. Das hat, weiß ich gar nicht, ob das geklappt hat, aber jedenfalls viele, viele Videoaufnahmen, ne? Also dann einmal so mit Markus Plötz, dem Chef von Ulysses, dann einmal über die Gen Con laufen, dann mal so die Hallen gucken und sowas. Es ist schon ziemlich beeindruckend. Habt ihr mal da so Aufnahmen gesehen, also wie das aussieht?
Bin ich nicht zugekommen.
Also ich habe tatsächlich ein Video auch von Orkenspalter, da habe ich was von gesehen, habe gesehen, wie die da rumlaufen. Ich habe jetzt, also du meinst jetzt eher so von der Gewaltigkeit der Hallen und wo das da stattfindet.
Ja, genau, meinst du? Einfach was das ist, ne? Also ich habe ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr so ein bisschen hier mit, weiß ich, so ein paar Leute kennt man ja dann auf der Spielemesse, ne, mit John Hodgson hatte ich mich mal unterhalten, der hier bei Cubicle 7 ist, der das schöne Cover hier für Der eine Ring gemacht hat, auch Beyond the Wall. Oder auch mit hier James Reggie von Lamentation of the Flame Princess auch mal ein bisschen unterhalten. So, ich konnte das nie einschätzen, ne, weil immer gehört, ja, die Spielemesse, das ist das Ding, ne? Und ja, ich glaube, auf der Spielemesse sind tatsächlich mehr Aussteller, also das scheint so der Fall zu sein. Aber natürlich die Hallen sind natürlich gewaltig in der Gen Con, ne? Da hast du irgendwie eine Riesenhalle, wo nur Pathfinder-Runden stattfinden. Also diese absolute, weiß nicht, die Hölle könnte man bezeichnen wahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn da irgendwie neue Spieler sind, die das Spiel nicht kennen und dann sich eben durch die Charaktererschaffung durchwurschteln müssen. Aber ansonsten, ich war echt ziemlich, ziemlich beeindruckt, wie viel dann da ist. Und natürlich dann die ganzen interessanten Aussteller, die dann da sind. Ne? Was ich ein bisschen schade fand, war natürlich, aber klar, ist natürlich immer diese Panels, die dann da stattfinden. Ne? Also da hoffe ich ja immer noch, dass noch ein paar Sachen online kommen von anderen Podcasts, von US-Podcasts, weil das ist eigentlich immer so mit das Interessanteste, wenn irgendwie, weiß nicht, Pellgrain Press irgendwie ihre neuen Trail of Cthulhu-Sachen vorstellen oder Goodman Games Neues zu Dungeon Crawl Classics erzählt oder sowas. Sowas finde ich eigentlich immer wahnsinnig spannend oder irgendwie auch mal so, wie ist der Stand der Industrie, ne, wie funktionieren Kickstarter heute im Gegensatz zu vor 5 Jahren und sowas. Das finde ich immer wahnsinnig spannend.
Ja, jetzt müssen wir ein bisschen, ich habe das Gefühl, ja, unterscheiden. Ich erinnere mich an diese Dice Tower Panels. Da wurden dann Spiele gespielt mit den Leuten, dann wurden Leute da aufs Podest hochgezogen. Das waren jetzt nicht eher so diese, ich glaube, diese informativen Gespräche, wie du meinst. Ich habe eher, also ich finde es manchmal schwierig, da muss ich doch dann wieder an die Comic-Con-Panels denken, wo es dann manchmal, da werden dann einfach nur die Stars abgefeiert und die man endlich jetzt live sehen kann, wie sie dann da vorne stehen. Und dann kriegen die Fragen, ja, wie hast du dich denn in deine Rolle reingefunden oder was auch immer. Oder welches Spiel findest du denn am besten? Oder keine Ahnung, sowas.
Ja, ja, so die Standardfragen eben, ne?
Ja. Ich weiß nee, gar nicht, ob der. Ich habe zu Gen Con nämlich auch relativ wenig jetzt da, bei den Panels weiß ich nicht. Ich habe, ich weiß nicht, Team Covenant ist, glaube ich, euch auch kein Begriff, oder? So eine, das sind so ein paar junge Kanadier, glaube ich, die haben so einen riesigen Brettspielladen, haben viel Netrunner-Zeug gemacht und die haben auch einen wahnsinnig guten Podcast gemacht darüber, als sie nachher da waren. Die sind auch ein bisschen sehr eng mit Fantasy Flight. Die haben dann den Chefdesigner dazu bekommen, dass der mit denen eine Runde Legion spielt und denen das direkt so erklärt und alles, und das war ziemlich toll. Ja, die sind aber mehr in diesem Living Card Game und Trading Card Game spielen da, ne? Also wie gesagt, Netrunner, Herr der Ringe und sowas und sowas spielen die eher. Und da machen die dann auch Videos, wie Leute gegeneinander spielen und kommentieren das, ne? Also ganz toll gemacht. Aber ja, ich habe so das Gefühl, diese Art, ne? Ich möchte dann eher meine vertrauten Leute. Aber im Grunde zählt das ja für dich jetzt auch. Das sind ja dann auch Leute für dich vertraut aus Podcasts und so weiter.
Jetzt weiß ja, ich klar. Nicht,
aber diese Leute aus Podcasts, also, die haben doch keine Panels dann da, oder? Das sind ja dann eher.
Also, das kommt ja immer drauf an. Also, ich meine, teilweise ist ja die Überschneidung ist ja teilweise vorhanden, ne? Also, bei Dungeon Crawl Classics oder sowas, da hast du dann eben auch die Leute, die vorher den Podcast gemacht haben, die sind da jetzt irgendwie enger mit verbunden und, der eine hat dann Mutant Crawl Classics rausgebracht und sowas. Also, ich finde eben immer interessant, wenn die Designer irgendwie was erzählen oder eben dann die Verlagschefs oder sowas. Das finde ich immer spannend. Insofern war es auch ganz nett, als dann Orgenspalte irgendwie hier John Wick kurz interviewt hat. Aber gut, das eben, ja, ist natürlich sehr spannend, keine Frage. Aber Interview war natürlich sehr kurz, war aber auch nur so kurz am Stand. Da gibt es natürlich noch zig Leute, die noch spannend sind. Also Numenera 2 wurde irgendwie angekündigt schon und finde ich auch krass, dass irgendwie schon die Spiele, die haben, also ich finde die Zeit der Veröffentlichung, also geht immer Schlag auf Schlag. Also ich habe da den Eindruck, die erste Fassung ist doch erst vor kurzem erschienen. Und Patrick hat doch die Box noch im Regal. Also ja,
die Spieler, die haben jetzt Geld tatsächlich. Die haben vielleicht weniger Zeit, aber die haben mehr Geld in der Tasche. Und die sind dann auch gewillt, glaube ich, das dafür zu zahlen. Und die Verlage, ja, ich sag mal so, die sind ja auch nicht, ne, wisst ihr ja wahrscheinlich selber, die sind ja nicht da, um irgendwie ein tolles Spiel zu designen und dann einfach im Regal zu halten, sondern du willst ja mehr machen, ne? Du willst, und wenn du feste Mitarbeiter hast, dann möchtest du die festen Mitarbeiter auch noch weiterhin bezahlen. Und dann brauchst du eben irgendwelche Produkte, die dauerhaft finanzieren können. Und ich sag mal, ein tolles Rollenspielbuch ohne Erweiterung, ohne nix, wo du sagst, ne, das ist wie, ja, ich sag mal, ein Brettspiel, das quasi nicht erweiterungsfähig ist. Es gibt noch Leute, die leisten sich das, aber ich sag mal, irgendwie hier Arkham Horror Kartenspiel, wo jeden Monat das neue Abenteuer kommen muss für 13 Euro und jedes halbe Jahr eine Deluxe-Box für 35. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, da kann man das Geld ein bisschen besser planen, ne?
Das stimmt, aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen ich bringe eine Erweiterung raus und ich bringe ein komplett neu überarbeitetes Grundregelwerk raus. Ja, also zwischen D&D 3 und D&D 4 ist natürlich schon, sagen wir mal, ein Zeitraum, der ein bisschen länger liegt als 3-4 Jahre. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass Numenera jetzt für mich nur gefühlt so schnell in eine zweite Edition gewechselt ist. Wobei das auch alles nicht so tragisch sein soll. Also ist jetzt irgendwie nicht, ist jetzt kein so krasser Unterschied wie zwischen D&D 3 und D&D 4. Oder eben auch.
Ja, ich glaube, ich habe dich hier so zu früh gestoppt. Das war jetzt auch nicht wirklich eine Kritik oder doch. Aber du warst eher verwundert darüber.
Das macht ja nichts. Ich bin nur ein bisschen, genau, ich war nur ein bisschen verwundert, dass eben dann so neue Sachen dann eben so schnell kommen. Und ist auch, wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Ich warte erstmal auf die Panels, die kommen. Das dauert gewohnt natürlich immer ein bisschen länger, weil klar, wenn die Leute auf der GenCon waren, das dauert ja auch 4 Tage, dann sind die Leute meistens kaputt und dann musst du die Videos alles schneiden und das dauert natürlich alles und insofern erreicht uns das immer ein bisschen verspätet hier auf YouTube. Aber insgesamt, ich muss ja sagen, ne, also irgendwann fahren wir da auch hin.
Ich fliege gerne auf Verlagskosten darüber, gar kein Problem.
Wir machen uns ja, müssen uns ja gar keine Sorgen machen, weil das allein schon über die Patreon-Gelder.
Ist selbstverständlich, ja.
Das ist mein Patreon-Ziel.
Ja.
Ja, das ist ja ausgezeichnet, ja.
Dann machen wir auch live von da. Das kriegen wir irgendwie dann auch noch hin.
Ja, dann muss
Ich häng dann als Fantasy Flight Fanboy hänge ich dann nur da in der einen Halle rum.
Na, das Problem ist ja, soweit ich das also mitbekommen habe, beziehungsweise soweit meine Recherchen gelangt sind, das Problem ist, das ist in Indianapolis. Das heißt also, das ist nicht billig, dahin zu kommen, weil du dann eben, du bist dann erst an der Ostküste und dann musst du ja noch ins Landesinnere. Das ist das Problem. Also da ist sowas wie Gamehole-Con, was ich glaube in Wisconsin stattfindet, oder auch die Gary-Con, ne, so eine Oldschool-Con hier mit, die dann hier in Lake Geneva stattfindet, ne, und ist, wo Gygax dann gewohnt hat. Da ist natürlich erreichbar. Ja,
aber ich sag mal,
das ist einfach, ne?
Wir reden ja dann auch nur immer von ein paar Stunden Flugzeit, ne? Komm, für die Gen-Con. Ja, ist ja dann einmal eine Reise, das machst du ja nicht, ist, ne? Da fliegst du ja nicht alle drei Wochen hin.
Das ist wohl wahr. Die Frage ist aber, wenn man dann schon in den USA ist, sollte man vielleicht das Ganze auch noch mit einer normalen Reise verknüpfen.
Ach, das ist wie so eine Dienstreise hier. Ja klar, ich war schon überall. Ich habe alle möglichen Bahnhöfe und Hotels gesehen.
Ist eine Dienstreise, ist gut, ja. Trotzdem finde ich wahnsinnig interessant. Also ich freue mich immer auch, wenn man dann die Messe so ein bisschen sieht, das ist ja spannend. Das ist wahrscheinlich dann genauso spannend, wenn ganz viele von den Boardgame-Geeks-Leuten dann immer auf der Spielemesse sind und dann immer mit ihren T-Shirts rumlaufen, diesen Mikrofon und dann hier durch die Halle schlendern und dann Interviews geben. Und die machen ja auch wirklich unfassbar umfassende Berichterstattungen dann immer. Finde ich auch wahnsinnig spannend.
Dieser 20-Stunden-Stream, der dann da von den...
Ja, genau, solche Sachen. Ja. Das ist total irre. Okay, das hatte ich auch noch auf meiner Liste. Wahnsinnig spannend übrigens, DSA auf Englisch, ne? Also die Leute mögen das. Die haben sogar ein Annie gewonnen, also so ein Rollenspiel-Oscar in Anführungszeichen. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Lohnt sich wahrscheinlich auch nochmal, sich darüber zu unterhalten. Aber eigentlich haben wir gar keine Zeit, denn wir haben alle das Game of Thrones-Finale gesehen. Und ich würde das gerne noch verknüpfen.
Oh, nee, aber hattest du noch was? Den Leuten sagen, dass wer es noch nicht gesehen hat, jetzt ausschalten.
Genau. Ich würde das nämlich verknüpfen mit dem anderen Punkt, der mir neulich aufgefallen
vielleicht
ist.
Vielleicht doch noch nicht jetzt ausschalten, zwar, Moment.
Jetzt noch nicht, genau. Ja,
ja jetzt noch nicht. Jetzt. Und zwar Spoiler im Podcast. So, dann erzählt nämlich einer hier, ja, und das geht um die und die Geschichte und jetzt Spoiler, die wird so und so aufgelöst. Toll. Vielen Dank für diesen Spoiler-Alarm, weil Spoiler in einem Podcast machen leider keinen Sinn, weil ich weiß nicht, wie lange ich spulen muss, bis ich wieder an dem
Punkt bin. Natürlich machen die Sinn, wenn du dann sagst, bis wohin die... nee, kannst ja nicht.
Ja, aber das, ja nicht, nee, genau.
Ja vorher es, nicht.
Ich habe irgendwann, ja, irgendwo hatten die das mal, nicht, wo die dann gesagt haben, so nächsten 5 Minuten, da musst du natürlich notfalls 5 Minuten füllen oder eine Zwischenmusik einspielen, wenn du nicht mit Shownotes arbeitest, aber ich glaube, die bringen auch nicht wirklich was. Darum haben wir es jetzt auch einfach im Vorgespräch geklärt, dass wir das ans Ende packen.
Genau.
Ach, ich find Vorgespräch immer noch
so insofern schön. Ja. Ja, insofern erstmal allen vielen Dank fürs Zuhören, für alle Leute, die uns jetzt abschalten, und da hören wir uns beim nächsten Mal wieder, und für alle anderen gibt's jetzt noch ein bisschen Game of Thrones.
Genau. Ich wollte auf die anderen. Ja, genau. Als wenn ihr jetzt wirklich ausschalten würdet. Die meisten werden es ja.
Doch,
pass auf, die Leute, die es interessiert, ja, die haben es gesehen. Und die Leute, die es nicht interessiert, die interessiert auch nicht wegen Spoilern. Und die es nicht gesehen haben, irgendwie 2 Staffeln hinterherhinken, aber dennoch keine Spoiler dazu ertragen wollen, das sind eigentlich die Schlimmsten. Die müssen ja eh nicht hinhören. Ja, die sind ja wirklich.
Aber vielleicht gibt's ja noch welche, die einfach jetzt 2 Wochen im Urlaub waren, auf der Rückfahrt sich diesen Podcast runterladen und sich darauf freuen. Es gibt
Entschuldigung, ja.
Genau, das ist eine berechtigte Entschuldigung.
Das ist für die Leute, die jetzt nicht das Ende zu Harry Potter noch hören wollen. Das geht einfach nicht. Irgendwann ist vorbei.
Da stirbt doch irgendeiner am Ende des 6. Buches, ne?
Ich kenne das Ende von Harry Potter.
Unnötig nicht raushauen möchte. Ja, aber dann interessiert es dich doch offensichtlich auch nicht.
Ja, da hast du eigentlich recht.
Ja. Scheint irgendwie zusammenzukommen. Ja.
So.
Außerdem ist die Frage, ist die Serie noch gut genug, damit ein Spoiler irgendwie... ja,
du spoilerst jetzt ja schon. Das ist
wir sind in dem Spoiler-Bereich. Also wenn die Leute jetzt noch nicht abgeschaltet haben.
Das war jetzt
haben,
die letzte Warnung.
Alles klar.
Jetzt seid ihr selber schuld. Sorry. So.
Ich habe das erst zu Ende geguckt. Ich hatte so ein ähnliches Gefühl wie bei Sherlock. Es war aber nicht so schlimm, dass ich irgendwie 20 Minuten lang durch die Wohnung laufen musste, weil ich mich so irgendwie so geärgert fühlte. Aber es ist aber echt nicht gut.
Ich fand, es gab kein Highlight, ey. Da geht die Mauer in 3 Minuten down Ohne Drache wüsstest du gar nicht, wie die das überhaupt hätten anstellen können.
War alles Plan.
Ja, ist aber,
also keine.
Das ist aber schlimm, dass ich das nicht, also, dass ich nicht begreifen kann. Für mich sieht das einfach nur aus, ja, viel mehr Zeit hatten wir nicht. Außerdem ist uns nichts, das ist mein Problem damit, ja. Ich habe so das Gefühl, wir sind dabei, wir haben uns jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Zeit erkauft, weil wir so richtig, wo wir hinwollen, wissen wir noch gar nicht. Habe ich letztes Mal davon erzählt, dass wir eine riesige Tafel hier in dem einen Büro haben, wo die Leute hingeschrieben haben, welche Hauptfigur stirbt. Also ich hatte mich ja für Sansa eingetragen. Es hat niemand gewonnen, weil ich glaube ich noch und mehrere glaube ich auch sich dagegen ausgesprochen haben. Ja, Littlefinger ist einfach nicht wichtig genug. Der ist lange dabei, aber der ist nicht keine so wichtige Schlüsselfigur. Also
Ich fand, das ist Schande. Also ich bin ja großer Littlefinger-Fan. Ich freue mich ja, dass er so lange durchgehalten hat, weil das war ja bis auf eine der wenigsten. Also ich habe ja jetzt schon gar keine Figur mehr richtig, wo ich sagen muss, ach, ich würde gerne mehr.
Wobei, komm, in der Staffel hast du Littlefinger oder wohl auch nicht. Also der wurde dir abgewöhnt, oder? Der hat die ganze Zeit nur irgendwo in irgendwelchen dunklen Ecken seinen Schnurrbart gezwirbelt.
Das ist eine Schande. Weil der kann ja was, der Mann. Ich fand, das ist nicht schade. Ich fand auch die Art und Weise, wie der dann sozusagen die ganze Story abgefrühstückt wurde, fand ich nicht gut. Weil die ganze Intrige, dieser Streit, den er dann anzündet zwischen Sansa und Arya, die ist nur für den Zuschauer da. Also das ist, du hast die Szene, wo die sich hier in dem Zimmer, in dem Gemach dann da unterhalten und Sansa findet dann die Masken und so weiter. Und da hast du Spannung, da hast du Konflikt in der Szene. Aber der ist ja eigentlich gar nicht da, weil die wissen ja alle, das ist ja Littlefinger hier so eingefädelt. Und das fand ich sehr, die waren mal besser. Die waren mal besser, die Autoren. Das ist echt nicht gut. Zumal die, ich sag mal, die Beweise oder der Prozess, der ihm gemacht wurde. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist hier der eine Typ, der hier, ne, Brand, der kann er eben in die Vergangenheit sehen, ne? Er hat das so gesehen.
Ja, und alle Ritter sitzen im Raum und sagen, die das sagt, dann ist das so.
Wir erzählen jetzt nochmal, das war das letzte Mal, hatte ich ja auch gefragt hier, das war, glaube ich, irgendein Geburtstag. Kann sich denn noch überhaupt jemand erinnern, wie die ganze Story hier ins Rollen gebracht wurde?
Ja, mit Arryn.
Wer die Hand des Königs hier damals noch umgebracht hat hier, ne? Ach ja, richtig, ja, ne, irgendwie nicht, ja. Und das ist der Punkt. Die haben sich da verzettelt. Und ich fand das an der Figur fand ich besonders tragisch. Klar, das Ende war absehbar, dass er irgendwann stirbt. Das ist eben nur natürlich. Aber ich fand's eben, das ist ein bisschen billig gewesen. Also das fand ich ein bisschen zu schade.
Darf ich nur kurz auf die, du hast jetzt einmal kurz dieses Schlüsselwort, die Masken in der Tasche.
Ja, das
ich komme da nicht drauf. Ja. Da erstens sehen die aus wie typische Plastikmasken, wie man sie.
Halloween-Masken, ja.
Genau, und nicht wie, weiß ich, Liebe zum Detail, ein bisschen mehr ledrig, wie vielleicht alte Haut oder so, ein bisschen mehr nur. So, und dann denke ich mir auch, was ist denn das für eine Schnapsfähigkeit hier? Da musst du die ganze Zeit die Masken mitschleppen. Ich erinnere mich nicht daran, dass dieser, Jaqen H'ghar, der erste Assassine, den man da, dass er die ganze Zeit mit dem Rucksack da durch die Gegend laufen musste. Nee, ja, weil hier sind meine ganzen Masken drin.
Hatte der auch nicht.
Das ist doch eine scheiß Fähigkeit dann. Was machst du denn, wenn irgendwo irgendeiner auf die Idee kommt, ich schau mal in den Rucksack rein?
Ja gut, aber diese Geschichte mit den Masken hatten die ja schon länger quasi, das hat ja schon früher angefangen, dass man gesehen hat, dass sie irgendwie mit den Gesichtern hantieren.
Ja, aber das war immer so noch so quasi mystisch. Ich konnte mir immer noch irgendwie denken, ja, dann ist das so eine magische Fähigkeit. Die schleppt ja nicht wirklich die Masken damit.
Ja, ja.
Bei uns wurde dann auch irgendwie, ja, aber wie ist sie dann auch gleich groß wie die Leute, so detaillierte Fragen, ist in Ordnung. Ne? Dann ist das eine quasi magische Fähigkeit und dann brauche ich da nicht. Aber jetzt sehe ich diese Plastikmasken da im Rucksack, das ist doch scheiße.
Ja. Ich hatte auch immer gedacht, das ist ein reiner Fokus sozusagen und dann bist du da irgendwie so halb gestaltwandlerisch tätig und da habe ich immer mit, aber nee.
Also ich muss sagen, das hat mich am wenigsten gestört. Ich meine, was ich sagen muss, das ist immer noch irgendwie eine akzeptable Fantasy-Serie. Sie ist nur von diesem hohen Überraschungsfaktor, den die Serie eigentlich immer irgendwie hatte und dieses also irgendwo mal diesen Moment zu haben, wo du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie eine Wende, ne? Ist das, und das ist mir gerade in der letzten Folge so extrem aufgefallen, komplett weg. Also eigentlich war irgendwie alles absehbar, weil die mussten dieses Ergebnis erreichen. Also das ist das Ergebnis, was du am Ende von einem schönen Fantasy-Film irgendwie erwartest. Ne, das ist gut, die Königin spielt jetzt doch nicht ganz mit. Das ist das Einzige, was irgendwie jetzt auch nicht überraschend ist, aber das Einzige, was davon abhält, jetzt plötzlich kämpft gut gegen Böse.
Ja, die, ne, da die, ist jetzt die immer noch die Elefanten? Die Goldene Armee, die von der noch niemals, also kein Fernsehzuschauer irgendwo je gehört hat, also, sorry.
Naja, gut, ne, aber das ist alles irgendwie nicht, es fehlte irgendwo der Moment, wo du denkst, okay, da ist, die hauen jetzt nochmal irgendeine Überraschung zum Ende der Staffel raus, abseits von einer riesigen Armee, die jetzt ja auch keine Überraschung ist, sondern die einfach ein netter Effekt zum Ende der Staffel war.
Aber also, die große Überraschung war doch hier, dass Jon Snow gar nicht Jon Snow ist.
Aber das wussten wir ja auch schon. Also
dafür gab es ja die Staffel vorher schon. Nein, und ich finde auch okay, wenn die sowas dann nochmal irgendwie auf den Punkt bringen. Ich fand da war es jetzt ein bisschen arg platt, das nochmal auf den Punkt zu bringen, war auch okay. Aber diese ganze Verhandlungsgeschichte, die ja eigentlich irgendwie immer eine Stärke von der Serie war, ne? Das waren ja nicht immer unbedingt diese riesigen Schlachten, sondern das war die Diplomatie, die Spitzfindigkeiten, das Schauspiel, eben dieses Spiel der Throne, was man da hatte. Das ist ja komplett weg gewesen. Da war alles vorhersehbar und dann, ja, ich gehe mal mit meiner Schwester reden. Düm, 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 ich komme mit meiner Schwester zurück und okay, ich mache mit. Und ne?
Das war wirklich nicht gut.
Euron? Denn Euron da steht und sagt, ich habe schon, ich bin um die ganze Welt gesegelt und ich hatte noch nie Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich bin da mal weg. Können die schwimmen? Nee, gut, da bin ich weg. Ich
fand das so. Und vor allem, dass dann auch keine Reaktion, also es war ja noch nicht mal gut geschauspielert. Ne? Also, nein, geschauspielert schon. Es war ja noch nicht mal gut von der Königin dann rübergebracht ist, die einfach so ihren Verbündeten dann abziehen lässt, ne? Also, selbst da hätte man,
vorne und hinten
selbst
keinen Sinn gemacht.
Genau, selbst wenn sie dieses Schauspiel hätte irgendwie wahren müssen, hätte sie reagieren müssen.
Ja, und es macht auch aus einer Perspektive keinen Sinn. Irgendwie willst du dann sagen, dass du mit der brichst, aber das machst du doch, musst du irgendwie, der Punkt ist, dass der Zuschauer, ich werde doch dann auch rausgezogen. Das ist so unsinnig, bezüglich dieses Charakters, da ich da eher sitze, was ist das für ein Quatsch? Und als er nachher rauskommt, das war ja nur eine Finte, dann sticht er, ja, weißt du was, da war trotzdem eine Scheißszene.
Ja. Ja. Was ich aber noch viel schlimmer finde, sind die Szenen, die wir dann haben, bei dem sozusagen die Karotte vor der Nase des Zuschauers gehalten wird, wie eben Tyrion und Cersei dann miteinander sprechen oder auch Cersei und Jamie. Ja. Wo es dann darum geht, hier, ja, töte mich doch, mach doch.
Ja, und zweimal die gleiche Szene faktisch.
Ach komm, Leute, wollt ihr mich hier veralbern? Das haben die doch früher nicht gemacht.
Ja, und das ist so das Problem an diesem Finale, das fand ich so ärgerlich, weil ich habe mir, die Chance haben, also mit einem richtig dicken Knall, ich hoffe, die riesige, endlich kommen sie da an. Und es gibt die riesige Schlacht mit den Untoten. Oh, stattdessen, was haben wir denn jetzt zusammen? Im Endeffekt ist doch immer noch Status Quo, oder? Die Kinder sind noch alle da, Cersei schmiedet noch im Hintergrund hier mit irgendeiner Armee, von der keiner weiß, die keiner je gesehen hat. Kommt wieder ganz neue Charaktere dann raus. Alle Hauptfiguren leben noch, der Hund. Die ganzen Nebenleute, die da, die du bis jetzt verfolgt hast, wenn die da in ihren Duos, ne, der Hund und Arya, Brienne und Jamie, die ganzen, die sind jetzt dazu verdammt, weil wir jetzt nur noch so wenig Zeit haben, im Hintergrund zu hocken, während sich die Königin, Cersei und Tyrion noch miteinander unterhalten.
Es sind Miniszenen, wo die dann irgendwie kurz sich irgendwie austauschen hier, so, ach so, ich dachte, du wärst schon tot. Nö, bin ich noch gar nicht. Ja, und hier, ja, geht's genau noch? Ja, eigentlich, die lebt auch, ist jetzt in Winterfell. Ach, das ist aber schön. Ach komm, Leute, das ist wirklich ein bisschen schade. Und dann, ich meine, ich hab mir dann extra nochmal eine neue Liste gemacht hier, nur mit den Game of Thrones haben. Also, ich muss sagen, da gibt's diese Gefängnisszene. So. Und wo irgendwie der Hund und der Feuerpriester dann da ist und so. Und dann treffen die alle aufeinander, ne? Also Jon Snow und Ser Jorah und so. Und dann, ne? Alles klar, ne? Hier, was, du bist ein Mormont? Den hab ich gehasst, weil der das und das gemacht hat. Ja, aber der war mein Vater. Und dann, du hast Konflikt, der sich in nichts also der ist nichts. Das ist einfach nur, irgendwie die tauschen irgendwie drei, vier Anschuldigen aus, endet. Dann geht's weiter
Ja, aber das wird doch die Gemeinschaft des Zombiejägers.
Ja, aber die Folge war eigentlich, so muss ich sagen, boah, das war schon, das hat mich schon zutiefst getroffen, hätte ich jetzt gesagt, weil das fand ich so abgefahren. Das war so richtig, nicht soapartig, aber ich sag mal, ein Zufall jagt den nächsten, ja, und alles muss gerade dann aufgelöst werden, wenn Not am Mann ist. Und dann ist Jon Snow tot. Nein, er ist doch nicht tot, natürlich nicht. Und dann und kommt noch Onkel mal Benjen Stark, der kommt auch noch mal. Der stirbt aber dann völlig unnötigerweise. Ist ja, schwing nicht die aufs Pferd drauf. So, also, ja, totaler Quark.
Warum haben die eigentlich kein, wenn die doch wissen, dass die Toten mit Obsidian sterben, warum haben die denn nur ein Messerchen mitgenommen?
Na, das wird nicht so ganz, da wird überhaupt, das mag ich auch nicht, das wird nicht klar kommuniziert. Ich habe auch, aber da haben die ja die normalen Waffen da, doch, die haben dann wohl auch Drachenglas-Waffen da. Aber entschuldige mal, ich will doch nicht hier die Serie dreimal gucken, das kann doch mal einer so nebenbei erwähnen. Ne? Ach so, ja, wir haben hier übrigens die und die Waffen mit. Und ich finde das, ja, und was ich aber eigentlich meinte mit dieser einen speziellen Folge, dann laufen die von den Untoten weg. Oh, hier ist ein See. Das ist ja praktisch. Kann man ja theoretisch da die gefrorenen Stellen einschlagen. Ne? Habe ich so direkt in meinem Fantasy-geschulten Hirn klar gemacht. Sondern, ach, hier ist eine Insel mitten auf dem See. Da sag ich, das ist ja fantastisch. Das gibt's ja gar nicht. Da ist eine Insel. Und die haben natürlich keine Fernkampfwaffen. Ja, da sind die ja sicher da. Und in dem Moment, wo die da rüberkommen, ja, dann landet jetzt hier der Drache. Das gibt's ja gar nicht. Ach, mal, jetzt kann der mit dem Speer, greift der einen Drachen an. Aber der greift natürlich nicht den Drachen an, der da unten schon die ganzen Leute aufbeladen hat. Nee, nehmen natürlich den anderen.
Du hast vergessen, dass der eine es geschafft hat, zum Tor zu rennen, die vom Tor die Botschaft abgeschickt haben, die dann sofort auf ihren Drachen gestiegen ist und das Ganze ja offensichtlich irgendwie, das war, ich weiß nicht, wie lange das war, eine Nacht oder was? In dieser Zeit, das alles zu schaffen war, die Unterstützung dahin zu kriegen.
Ja, wobei du siehst, wie die sich da schon langweilen auf dieser Insel da. Also das kann so implizieren, das war eine lange, lange Zeit, die jetzt hier. Ne?
Ja.
Ist mir egal. Wie gesagt, diese ganzen, das ist, ich mag das Niveau nicht, auf dem da diese Serie ist. Und das Schlimme ist ja, wir hängen ja trotzdem dran. Ich riech mich da ständig drüber auf und trotzdem will ich natürlich wissen, wie es zu Ende geht.
Ja, du hast 7 Staffeln jetzt investiert oder 7,5. Jetzt hast du hast 7,5 Jahre investiert, mehr oder weniger, ne? Mit Wartezeit und so.
Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich glaube, es geht ja auch nicht so, dass die immer eine Überraschung nach der anderen rausfeuern können. Du kannst jetzt auch nicht am Ende irgendwie nochmal 5 Hauptcharaktere umbringen, nur um Überraschungseffekt herbeizuführen. Nein. Du musst jetzt auf ein Ziel hinsteuern. Das Problem ist, es wirkt einfach inzwischen gehetzt. Also sowohl was diese Reisen angeht, auch da muss man jetzt nicht wie bei Herr der Ringe irgendwie ein Epos draus machen, aber so ein bisschen Gefühl dafür mitgeben und eine irgendeine Form von Entwicklung bei den Charakteren mitgeben. Ne? Also selbst diese Szene zwischen Tyrion und seiner Schwester, das war ja wirklich, so wie du beschrieben hast, war ja nicht groß anders als die Szene, wo Brienne und Dings sich wieder getroffen haben und sich über Arya unterhalten hatten. Das war ja nicht viel anders. Die war vielleicht doppelt so lang, wenn es hochkommt, ne? Und dann trinkt er einen Wein zusammen und dann taucht er plötzlich wieder auf. Also irgendwie etwas mehr Lebendigkeit da reinzubringen und dann vielleicht eben nicht nur 7 Folgen machen, sondern doch wieder auf das alte Format oder was. Dann kostet es natürlich mehr, aber dafür, und du musst auch nicht mehr erzählen, das hätte immer noch, die letzte Szene dieser Staffel hätte immer noch die Mauer sein können mit den Untoten, die da durchkommen. Das hätte alles gleich sein können, aber ein bisschen mehr Muße bei der Erzählung, das war ja auch das, was viel ausgemacht hat.
Ich habe noch was anderes, ich würde dir da recht geben, gerade ne, die Toten reisen immer schnell, wenn sie schnell reisen müssen, sonst sind die ziemlich lahm und die anderen Reisen, das ist noch schlimmer.
Mussten ja auf den Drachen fahren.
Der Drache, der mit seinem, weiß nicht, hier Schweißatem sozusagen, ne, also die Mauer da entlang schweißt und dann einreißt, naja, also.
Innerhalb von 3 Minuten. Weißt du, ich habe mir das riesige, epische Schlacht. Ja. Weißt du, jahrhundertelang steht die Mauer und ne, verteidigt hier nach Norden weg, ist quasi magisch, irgendwas, ne, ganz mystisch ist da in der Mauer drin. Wird bemannt von Wildlingen von der Nachtwache und dann ist das Ding in der 3-Minuten-Szene gegessen und jetzt Ich fand das, für mich.
Wir haben die den Drachen eigentlich da rausgeholt.
Mit Ketten.
Ja, wer hat die angebracht?
Irgendjemand.
Dinge, die nicht schwimmen können.
Vermutlich.
Ja, ich sofort. Ja, wenn das hier noch mit die normalen Zeug, dann können die ja doch, also die schwimmen nicht, aber die können doch einfach unter Wasser laufen. Deswegen habe ich da auch nicht mit der, auf der Insel, können die schwimmen? Nee, aber ja. Kann ich die ganze Armee einfach unter Wasser hier zu den Inseln von den Greyjoys
da? Ja, die sind bei dem anderen ja auch irgendwie am Wasser, als da diese Szene noch, wo die Wildlinge gerettet haben.
Ja, stimmt. Die haben am Ufer gewartet, ja, hast du recht.
Was wir auch nicht vergessen sollten, ist hier, dass wir auch die Lösung für all die Probleme auch noch bekommen haben. Wenn du nämlich den Hauptuntoten tötest, dann sterben alle anderen Untoten gleich mit.
Ja, was sagt ihr denn? Leute. Es gibt ja eine Theorie, die sich in dieser Staffel aufgemacht hat, dass Bran der weiße Reiter da ist.
Ja, ich glaube,
weil die gleiche Kleidung tragen.
Ja, ich lese mir da gar keine Theorie.
Das Schlimme ist, die lesen das auch, weißt du? Und die machen dann einfach, die bedienen sich an Fantheorien, habe ich so manchmal das Gefühl. Na, deswegen glaube ich auch, dass dieser Status Quo deswegen erhalten wurde, weil vielleicht dann noch, der Martin, der hat doch die Scheiße noch nicht zu Ende geschrieben. Vielleicht, ich stelle mir vor, wie die da, ne, unter sechs Augen, das sind ja wie diese zwei Hauptproduzenten und der Martin dann da zusammengesessen haben, so, jetzt musst du uns erzählen, wer hier am Ende auf dem Thron sitzt und denen dann gesagt hat, ja Leute, so weit bin ich ja noch gar nicht. Wisst ihr, eigentlich könnt ihr ab jetzt machen, was ihr wollt. So, ja, und dann das ist das Gefühl, die Status Quo, jetzt haben wir noch mal ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und dann mal gucken, wie die sich da rausschreiben. Das ist ja quasi Lost.
Ich glaube, so schlimm ist es nicht.
Ich glaube, die haben auch schon einen groben Plot. Die Frage ist nur, inwiefern hat zum Beispiel die Beliebtheit von Schauspielern und Charakteren Einfluss auf den Plot genommen? Also, was wäre passiert, hätte die Tyrion getötet? Was für ein Aufschrei und überhaupt der lustigste Charakter der ganzen Serie. Oder Arya wäre umgebracht worden. Oder John wäre wirklich gestorben, ne? Also, mal abgesehen davon, dass der jetzt da nochmal einen anderen Plot hat, aber er hat ja irgendwann mal gesagt, dass das Problem ist, dass seine Charaktere jetzt plötzlich ein Gesicht, also noch ein stärkeres Gesicht für ihn haben. Und ich frage mich, wie das die Serie, die Auswirkung auf die Serie hatte.
Ich sag mal, so viele Hauptfiguren trägt das einfach nicht. Das ist, ihr habt jetzt gerade darüber und mir ist ja auch immer die Liebe zum Detail da. Also allein schon zu den 10 wichtig, die sehe ich nicht mehr. Und natürlich aber das ist dann natürlich verständlich, wenn du da 40, 50 Hauptcharaktere hast und, ne, oder ein paar Nebencharaktere, die man aber auch dann gerne mal sehen möchte, ist auch wieder mal schön, wenn Bronn mal wieder da rumhängt oder der Zwiebelritter mal wieder eine kleine Szene bekommt.
Sir Davos ist der einzige wirklich, wo ich sage, ach, das sehe ich eigentlich immer ganz gerne. Der ist ein guter, interessanter Charakter.
Ja, weil der aussieht, als wäre der über 20. Das ist ja bei den anderen.
Genau. Ne? Ja. Ich habe noch so einen Punkt, als sie diese Erotikszene dann haben hier und klar wird, dass sie miteinander verwandt sind, warum spielen die dann trotzdem so romantische Musik noch?
Das fand ich auch ein bisschen seltsam.
Fand ich ein bisschen schräg. Aber gut.
Es ist ja trotzdem gut. Das, was die Fans jetzt endlich sehen wollten. Ne? Endlich die beiden im Bett. Und vor allen Dingen, nachdem sie sich dann, ich sag mal, dreimal gesehen, einmal kurz in der Höhle getuschelt, dann mal kurz angelächelt und dann steht er vor dem Schlafzimmer. Als wollte er sagen, ja, ist klar, was jetzt passiert, oder? Ne? Komm, wir weißt es doch auch.
Was ich übrigens auch schrecklich finde, ist, dass der, obwohl er im Süden ist, immer diesen Wintermantel trägt.
Sonst erkennt man den
nicht. Ja, sonst erkennt man den nicht. Das ist total bescheuert. Das gibt's eben bei anderen Charakteren auch. Sie tragen immer dann denselben Mantel hier. Bei Jonathan Creek hat auch immer diesen Parker da an. Hier ist auch so eine britische Kriminalserie. Oder Sherlock Holmes, den Deerstalker. Das ist bescheuert.
Darf ich noch kurz hier das Ende verraten? Ich habe ja hier meine Finaltheorie. Also die ist auch ganz schnell, keine Sorge. Okay. Es geht einfach nur darum, ne?
Moment, ich hab noch ein Ding. Weißt du, was wir noch sehen werden in der nächsten Staffel? Ich wette, wir sehen, dass Jon Snow auf den Drachen reitet und den Nachtkönig umbringt. Im Drachenkampf reitend. Das werden wir sehen.
Ja, dass Jon Snow einen Drachen reitet, ist ja jetzt irgendwie...
Dem Sonnenuntergang
entgegen. Brauchst du dir jetzt keine...
Ist doch klar.
Brauchst du keine Medaille für anhängen.
So ein paar Flug.
Und dass Bran einen Drachen übernimmt, ist auch klar.
Ja, weil der ist ja eben,
ne? Der ist ja ein Wahn, ne? Der kann ja hier Lebewesen übernehmen. Also ist ja,
ja, aber auch, das ist ja kein Lebewesen mehr, ist ja ein Untotenwesen.
Ja, aber ne, hier, der hat doch hier die Vision, da hat er auch gesagt, ne, du wirst nicht mehr gehen, aber du wirst fliehen. Wobei, der kann natürlich auf die Raben gemeint, aber also der übernimmt nur einen Drachen, da bin ich auch fest überzeugt. So, Butter bei den Fische, das ist ganz klar, das ist hier, das wird ein meiner Meinung nach ein Days of Future Past Ende, das fände ich am interessantesten. Also, ne, wer den X-Com-Film nicht kennt, kann man ruhig gucken, der ist in Ordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. In der nächsten Staffel sehen wir, wie die Untoten das ganze Land überschwemmen, gewinnen. Und am Ende wird klar, boah, Bran, ne, die dreieugige Krähe oder dreieugige Rabe, ne?
Ja.
Der hat jetzt endlich seine Fähigkeiten, die natürlich immer nur so weit gut sind, wie der Plot es gerade braucht, ne? Ansonsten kann der auch die Vergangenheit beeinflussen, aber nur dann, wenn, ne, wenn es gerade sinnvoll ist für den, für die Folge. So, der wird dann irgendwann auf dem Bett liegen, ne, und sagen, so, ich kann jetzt hier in die Vergangenheit zurück, ich kann das alles verändern, aber ich brauche noch Zeit. Und dann wird's der finale Showdown an irgendeiner Burg, ne, alle müssen zusammenhalten, damit Bran am Ende in die Vergangenheit zurück. Und dann steht der irgendwie vielleicht, vor Sean Bean wird sich nicht mehr hergeben, aber irgendjemanden anderen aus der alten Zeit, der vielleicht schon tot ist, und erzählt dem hier, was bald passieren wird, und dann kann er die Vergangenheit ändern, und ne, was eigentlich die verdammte Welt ist, dann haben wir einen schönen Schnitt und dann siehst du, wie alles gut ist, weil der ewige Winter konnte verhindert werden.
Und das der Fernseher fliegt aus dem Fenster.
Das heißt, Cersei wird von Untoten umgebracht, weil sie sich diesem Kampf dagegen nicht angeschlossen hat.
Ja, oder sie sieht ganz am Ende auch nochmal natürlich ihren Fehler und lässt die Goldene Legion auch nochmal zur Verteidigung des Landes kämpfen. Aber das sind jetzt aber unnütze Details, Patrick, da wollte ich mich jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Also,
ja, aber ich will wissen, wer sitzt am Ende auf dem Thron? Das ist doch.
Ich sag nochmal, es ist völlig egal, wer da auf dem Thron sitzt. Mir ist noch ein neuer Aspekt eingefallen. Erstmal ist nicht nur alles kaputt, sondern es ist auch noch Winter und keiner hat da irgendwelche Vorräte angelegt, weil das ganze Land kriegsverheert ist. Es ist völlig egal, wer auf dem Thron sitzt.
Ja, aber da gibt's doch einen ganzen Kontinent hier, die von gar nichts haben. Da kann man doch Sachen kaufen. Oder der Rest, der flieht da. Das habe ich ja so, in dem Moment, wo du das da machst, dann denkst du, ja, dann hau ich einfach ab.
Ja, genau. Ich habe auch, die gehen einfach. Ich sag, da sitzt am Ende überhaupt keiner auf dem Thron. Ich bete, dass die es so hinkriegen wie bei den Sopranos und ein richtig gutes Ende hinkriegen.
Ja, aber du willst jetzt nicht das Sopranos-Ende. Also du meinst jetzt
ich möchte das Sopranos-Ende. Ich glaube, hier am Ende sitzt auf dem Thron hier der Sohn von hier Jon Snow und Daenerys. Und zwar wird der aufgezogen von Tyrion und Varys. So, das
und was war das bitte für eine Szene, nur mal so kurz? Ja, ich kann ja keine Kinder kriegen. Ah, wer hat denn das gesagt? Ja, eine Hexe. Irgendeine Hexe.
Die böse Hexe? Die böse Hexe hat dir das gesagt.
Gibt's ja gar nicht, aber wirklich, die hatte doch schon mehrere, ich sag mal, Geschlechtspartner. Und da ist egal. Und da soll jetzt nie was passiert sein, dann wird jetzt ein magisches Kind, weil jetzt Jon Snow der Partner ist. Ich kann nicht mehr folgen. Jetzt dramaturgisch nicht mehr, das ist nicht mehr vernünftig und vorhersehbar, was da passiert, das, was ein Drehbuchautor meint, was jetzt irgendwie spannend für mich ist. Aber das ist nicht das, was ich sehen möchte. Ich möchte da in diese Welt hineingezogen werden.
Also. Wenn die gerade Schwerter mit Feuer anzünden müssen, dann machen die das. Und wenn die gerade Konflikt brauchen, dann hast du wieder so, ne, hier, ich bring dich um. Oder das hast du übrigens auch mit Daenerys und Tyrion, wo dann irgendwie sagst, ja, wo sie ihn dann irgendwie angeht. Du kannst mich doch nicht in Zweifel stellen, wenn ich hier die Tarlys da verbrenne. Und ja, aber das ist vielleicht nicht ganz so klug, die zu verbrennen. Ja, du hast mir gar nichts zu sagen.
Nicht zu verwechseln, wahnsinnig grausam auch eigentlich. Ja, ja. Ne?
Aber es ist nicht gut. Das tut mir echt leid, weil das eigentlich eine sehr hochproduzierte Serie ist. Ich bin auch nicht mehr sicher, ob das Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich fühlte mich da wirklich doch ein bisschen hintergangen von der Serie, könnte man sagen.
Also ich meine, die Frage ist ja, wenn das jetzt sozusagen das Niveau wäre, mit dem die Serie angefangen hätte, wer sieht, würde man dann jetzt das auch so massiv angehen? Oder wird man es einfach
als mittelmäßige oder nicht Top-Serie irgendwie laufen lassen. Das ist natürlich immer so eine schwierige Geschichte.
Hey, du hast da völlig recht. Wenn die Serie am Anfang schwach gestartet wäre und die hätte sich hochgearbeitet, aber die ist sehr gut gestartet, da war die Produktion noch nicht ganz so mit Geld überhäuft, ne? Das wirkte sich dann aber dann sehr schnell in Staffel 2 und 3 aus. Man hat dann doch deutlich gesehen, dass die Produktion meiner Meinung nach wesentlich besser wurde. Und du hattest einfach auch Top-Figuren. Also das ist meiner Meinung nach der Cast, der ist auch sehr gut. Also da ist bis auf ein paar Ausfälle nicht.
Staffel 1 hier Robert Baratheon mit, ich sag mal, Sean Bean gegen Littlefinger und die Spinne. Ja. Und da war noch die Mutter eine wichtige
Figur. Also nicht zu vergessen Sir Tywin Lannister, das ist ja hier.
Auch, ja, genau. Hast du richtig das Gefühl, hier sind starke Gegenspieler, die großen Familienpatriarchen, ja, und dann, ja, die müssen alle draufgehen. Und das war nicht gut, meiner Meinung nach. Aber okay, weißt du, was will ich dem George R. Martin hier sagen, wie er seine Bücher zu schreiben hat, ne? Aber
du musst auch zugeben, dass die ersten drei Bücher, also die ersten drei englischen Bücher oder die ersten sechs deutschen Bücher, da ist doch alles in Ordnung. Ja. Also da ist doch nichts, wo du sagst, oh, ist jetzt schlechte Fantasy. Nein, im Gegenteil, das ist gute Fantasy. Das ist richtig gute Fantasy. Das Setting ist gut. Das ist ja, das sozusagen die in einer verfassten, mittelalterlich-artigen Welt ist, wo du dann irgendwie hier die Rosenkriege dann irgendwie nachspielst, nur eben dann nicht in England, sondern in Westeros. Und du hast so ganz langsam kommen die übernatürlichen Elemente wieder zurück, ne? Mit den Untoten und mit der Zauberei und den Drachen. Das ist ja gut konstruiert. Das ist doch wunderbar. Aber es lässt eben erschreckend nach. Also in der TV-Serie zumindest. Die Romane habe ich dann auch nicht mehr weitergelesen. Ja. Das ist schade.
Ist vielleicht wirklich, hat den dann nochmal das Bein gebrochen, dass irgendwann so, glaube ich, gegen Ende, irgendwann Staffel 5, 6 oder so, dann klar wurde, nee Leute, so viele Staffeln habt ihr nicht mehr. Ihr müsst tatsächlich zum Ende kommen, ne?
Naja. Ja, und das ist das, was Patrick dann sagte, ne? Also man merkt dann sehr schnell, ja, wir müssten jetzt hier eigentlich mal ein bisschen Zeit verbringen, um mal die Sprünge zu machen. Weil ich es nochmal hier ganz vergessen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch unser Bastard wieder da ist von Robert, von König Robert, der das letzte Mal gesehen wurde, als er wegruderte. Und jetzt ist er wieder da.
Mit seinem Plastikhammer.
Ja, ist ja ganz schön, aber ich meine, das war aber auch eine gute Szene hier, ne? Sag, du bist so ein Schmied und so, ne? Oh, ich bin übrigens der Bastard von König Robert. Das war eine gute Szene.
Ja, okay.
Da musste ich lachen vorm Fernseher. Das ist ja nicht schlecht. Ach, weißt du, das ist eben dieses Problem. Da sind immer noch ein paar tolle Szenen bei. Das ist immer noch, ne, wie du schon sagtest hier, wenn Bronn und Jamie sich irgendwie unterhalten, ist, ne.
Du, diese Gefährtentour, ne? Ich fand, ja. Also, die Leute waren ja, also, ich weiß nicht, warum für mich das ein wichtiger Punkt ist, dass da auch mal ein paar ältere Leute da sind, aber ich finde, das macht die Welt für mich irgendwie ein bisschen glaubbarer, als wenn da nur, ne, Daenerys und Jon Snow finde ich echt ein bisschen kritisch hier, ne? Und da muss ich sagen, die Leute, die da unterwegs waren und wie die miteinander gesprochen haben und gealbert haben, sich auch, ich sag mal, gefeixt haben und teilweise Aggression ausgetauscht haben, ne, der Hund und dann diese Bande, da war schon fast zu also wehmütig, ja, dass man über diese roten Leute da, diese Priester, einfach nichts weiß.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, sehe ich genauso. Das ist genauso wie auf tragische Weise sozusagen diese ganze Story in Old Town an dieser Universität da beendet wurde. Ich hätte jetzt gern noch ein bisschen gesehen hier, ne? Das sind eben die großen Gelehrten da des Reiches, ne? Und dann sind die sich uneins, ob die dann diesen Informationen. Ich finde, da ist doch ein interessanter Konflikt da auch. Aber das wurde eben, dann ist dann hier, Samuel Tarly ist dann irgendwie hier, ja, gut, die machen nix, ich bin weg. Finde ich eigentlich schade. Hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen.
Keine zweite Ebene. Ein bisschen wie bei dieser Bravo-Story da von Arya Stark, wenn die zu einer Assassinin wird. Und du auch denkst, da ist jetzt so ein großer Plan noch dahinter, mit der Ausbildung und welche andere Leute, aber das ist dann haut sie einfach ab durch die Straßen und nimmt ihren Dolch da wieder mit und zieht ab. Und so war das in Old Town, dachte ich dann auch immer, ja, aber weißt du, das sind ja hier die Supergelehrten. Wir wollen doch nicht so ganz klischeehaft machen, dass die einfach nur dann da im Turm sitzen, die Sachen abschreiben und dann sagen, ja, aber da glauben wir nicht dran, das gibt's nicht und dann können wir auch nicht helfen. Das war jetzt die vorletzte Staffel. Unter Umständen, ja, aber das ist, ich fühle mich jetzt, als würde ich das verteidigen wie Lost. Der Fakt ist, es hat ja, diese Staffel hat mir nicht so viel Spaß gebracht. Ich kann mich nicht immer verteidigen, das kommt alles erst nächste Staffel.
Ja, aber ich finde den Vergleich mit Lost, dafür ist es echt noch zu früh. Also so abgesagt, ja. Finde ich, ist es nun, es ist immer noch eine gute Serie. Sie hat den Faden nicht komplett verloren. Sie malt ihn einfach nur nicht mehr so gut aus. Das ist, ne, die Geschichte, bei Lost war irgendwann da so eine Verästelung drin, dass du gar nicht mehr gewusst hast, welchen Weg, was ist jetzt eigentlich noch die Geschichte, die da stattfindet.
Klar.
Das ist ja so das Problem, was ich da sehe.
Nein, aber für mich ist Lost ist nur mal das perfekte Beispiel, um so klar zu machen, dass ich mir manchmal denke, oh, vielleicht war hier jetzt noch etwas mehr Zeit vonnöten, weil man weiß eigentlich selber noch gar nicht, wie man das die diverse Storystränge hier zu Ende spinnt. Und man orientiert sich unter Umständen sogar noch in irgendwelchen Foren bei Reddit oder Fans oder wie auch immer, weil man erstmal guckt, wie kommen denn diverse Sachen an. Ich bin da nicht so sicher. Ich vertraue diesem Hintergrund nicht mehr. Ich vertraue nicht mehr, dass da diese epische Story gesponnen wurde, die auch zu Ende gedacht wurde. Dem glaube ich, da bin ich nicht mehr so sicher. Ob da wirklich hier der George R. Martin sich da hingesetzt hat, so Leute, also für die Figuren habe ich Folgendes gedacht und so soll das zu Ende gehen und so weiter. Ich sag, der hatte einen Dreck. Der hatte hier, was weiß ich, rudimentären Überlegungen vom Finale und die beiden Drehbuchautoren, die haben sich wahrscheinlich dann nachher angesehen und gedacht, ja zum Teufel, wie kriegen wir das denn jetzt alles hin? Aber
vielleicht, ja. Ich glaube auch, wir werden ganz viele Handlungsstränge gar nicht beendet sehen. Die werden dann einfach so da sein.
Vielleicht gibt es wieder eine Bombe in irgendeiner
ja.
Burg oder so, die ein paar Storystränge ja. zumacht.
So eine Art goldene Armee, die mit Elefanten über alles drüber reitet. Ja. Patrick, was ist dein Tipp? Wer sitzt am Ende auf dem Thron? Wie gesagt, Matthias sagt, das ist eine Zeitmaschine hier, die sich irgendwie entfaltet. Ja. Ich sag, das ist der Sohn von Daenerys und Jon Snow.
Ja, aber der wird ja nicht sofort da sitzen.
Ja, darum wird er ja
von Finale.
Tyrion aber und Tyrion und Varys machen den, ne, die machen den dann fit. Also, ne, die sind dann
das
so.
Das hieß
die,
aber, dass Daenerys und Dings sterben.
Die Statthalter.
Ja, Daenerys und Jon. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Jon sitzt am Ende auf dem Thron. Also zumindest, wenn man jetzt dieser Linie, die sich so beim letzten Mal gezeigt hat, dann sind das die strahlenden Sieger am Ende. Die werden so aufgebaut, als die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt doch nochmal, was ja vielleicht sogar wieder positiv wäre, diese beliebten Hauptcharaktere sterben lassen.
Ja,
letzte Staffel, jetzt ist egal. Jetzt ist
deswegen, nee, ich meine, damit ist die Serie das ist erfolgreich die, geworden.
Ja, aber das hätten sie diese Staffel hätten sie das also ist das für mich in der letzten Folge so eingestielt worden, dass das eine sehr geradlinige Geschichte wird. Vielleicht ich will mich überraschen, ich bin da jetzt auch gar nicht so ihr zerreißt das ja quasi jetzt schon alles. Soweit, nee, weil ich finde, das ist immer noch eine gute Fantasy-Geschichte. Das ist
ja,
kein,
ist es ja
ist kein Lost, es ist kein, kein irgendwie, ich kann jetzt nicht weitergucken. Ich finde einfach nur, sie ist sehr geradlinig geworden. Und ich glaube, wenn du dieser Spur folgst, muss es am Ende Jon sein. Ich weiß noch nicht ganz, wie Daenerys damit umgehen wird, die eigentlich nur hat, ich will auf diesen Thron. Vielleicht einigen die sich auch irgendwie anders, aber ich gehe davon aus, dass er das am Ende machen wird.
Die einigen sich darauf, weil die nämlich ein Kind von dem kriegt.
Ja, das darum, kriegt sie, damit, ja, aber der wird kein Baby auf dem Stuhl sitzen.
Nein, darum wird ja auch, werden erstmal die Statthalter dann da sein. Das wird dann hier Varys, der immer das
ja, könnte. Naja, okay. Aber ich finde, das ist jetzt kein besonders mutiger Tipp, oder?
Nach nein, der, okay, gut.
Ich mutiger. Jetzt nur mal so, ne?
Ja, gut.
Hast du meinen Tipp?
Daniels Tipp mit dem, so, mit dem Kind von Daenerys und Jon Snow.
Der mutige Tipp, wenn du sagst, hier da sitzt am Ende.
Der Nachtkönig.
Der Nachtkönig.
Nachtkönig sitzt auf dem Thron oder hier noch
und die
besser
kehren alle in die Sklavenbucht zurück.
Ja.
Also die heißt ja nicht mehr so, die heißt ja jetzt irgendwie anders. Aber und da kannst du dann quasi mit einer neuen Staffel beginnen.
Ich glaube, es könnte einfach ewig so weitergehen. Die Serie könnte auch noch 10 weitere Staffeln machen.
Dann kannst du sie ein bisschen soapiger machen.
Aber so viel fehlt da, glaube ich, dann auch gar nicht mehr. Ne? Also ich glaube, da könntest du auch eine Mittelalter-Soap machen. Naja, egal. Wir sind ja nur, also ne, es ist nur so ärgerlich, weil...
man verschenktes so Potenzial.
Ja, genau. Man das ist so leidenschaftlich, weil es einem ja in der Seele wehtut. Ja. Es wäre, streich eine Staffel schon komplett raus, bring das zu einem sinnvollen Ende am Ende und dann, das wäre auch viel besser gewesen. So endet, so zieht sich das alles wie Gummi und dann muss immer.
Ja, zieh's richtig, also in die Länge ziehen muss ja nicht immer schlimm sein. Also, ne, diese ganzen Reisen, die wir hatten von Hedus, das war ja nicht immer schlimm. Also, wenn die Charaktere toll sind und da Liebe zum Detail drin ist, dann hättest du das von mir aus auch noch ein paar Jahre treiben können. Ich habe doch nichts dagegen. Also, bloß weil es länger ist, muss es ja nicht schlechter werden. Natürlich wollen wir irgendwann, dass die Geschichte auch zu Ende geht. Aber ja, ich sag mal, das war doch jetzt quasi am falschen Ende gespart, oder nicht? Da hätte man doch lieber, offensichtlich hätten sie noch gerne 3 Staffeln gehabt oder so, mit schönem, gemächlichem Storygang.
Da hast du jetzt auch nicht ganz unrecht. Also ein bisschen länger kann da nicht schaden, aber ich meine, dass schon die Staffel davor ihre erheblichen Längen hatte und auch Szenen dabei waren, die, das fand ich alles nicht so toll.
Ja, aber die Längen kommen ja häufig davon, dass Figuren beleuchtet werden, die du vielleicht nicht so spannend findest. Und das war auch häufig der Fall. Könnt ihr euch noch an die Romanze hier von Gear Grey Worm und der Miss Sunday da erinnern?
Mhm. Ich
hatte noch nie in meinem Leben Angst.
Ja.
Ne? Und jetzt weiß ich, was Angst bedeutet. Ich habe Angst, dich zu irgendwie so super. Und zack, und dann zieht sie sich aus und dann ist durch. Aber haben wir mal wieder nackte Haut gesehen? Ist ja auch selten geworden, ja.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ja. Das sind die Sachen, vielleicht in der Extended Edition dann irgendwann. Ja, ist eine Schande. Außerdem, jetzt wo Littlefinger tot ist, hier gibt's eigentlich gar nichts mehr.
Ja, welche Sympathiefiguren bleibt dir noch, Daniel? Also Sir Davos habe ich jetzt schon
rausgehört. Sir Davos ist natürlich sehr gut. Da kannst du echt nicht meckern.
Ich bin für Bronn. Ich möchte, dass Bronn da irgendwie noch am Ende. Bronn soll am Ende auf dem Thron sitzen.
Das wäre ziemlich geil. Da muss ich echt sagen, das wäre überraschend. Das ist jetzt ziemlich gut, ja.
Der Söldnerkönig, ja.
Wer ist denn deine Sympathiefigur, Patrick?
Ich mach die alle ganz gerne.
Nee, das Problem ist, sie sind farbloser geworden. Dadurch fällt mir das ein bisschen schwer. Und vor allen Dingen wird keiner von denen auf dem Thron sitzen.
Das macht ja nichts.
Also
aber
ich fand den Plot von Arya gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie der jetzt weitergeht, jetzt wo man sich irgendwie lieb hat, was auch okay ist, aber irgendwie frage ich mich, wie die diesen Assassinen-Rebellen-Typ von ihr weiter aufrechthalten wollen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ansonsten kann ich das momentan wirklich schwierig sagen, weil ich so ein bisschen ist mir das eben alles zu geradlinig geworden, sodass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt Team was Daenerys oder Team Jon oder was auch immer. Also so.
Es ist, ja, sie sind eindimensionaler geworden, die Figuren, ne?
Ja, die Geschichte ist einfach auch eindimensionaler geworden und einfach, mir ist ein bisschen zu schnell gelaufen.
Weißt du, mir fällt der Name gerade nicht an, das war der einzige Moment an der Serie, wo für mich ein bisschen Spannung aufgekommen ist, war als der große Wildling hier von den Untoten angefallen wurde. Da habe ich gedacht, das wäre aber echt schade, wenn der jetzt sterben würde.
Du meinst den Rothaarigen oder was?
Ja. Genau.
Naja.
Ja, der dann vom Hund gerettet wird, den der vorher noch beleidigt hatte da oder die sich voll gezankt haben, nicht beleidigt, so, ne? Ja. Da gab's in dieser Szene gab's einmal eine Szene, wo sich irgendein No-Name-Ritter über die Klippe gesprungen ist oder gefallen ist und ich nicht sicher war, Moment, war das jetzt irgendein wichtiger?
Genau dasselbe. Das war alles sehr ein bisschen unorganisiert. Das war alles ein bisschen chaotisch. Oh Gott, ist er jetzt einer gestorben? Habe ich das nicht mitgekriegt? Hast du vielleicht gerade irgendwie so einen Schluck zu trinken eingeschüttet?
So viele Extras hatten die doch gar nicht mit, oder? Die sind schon alle draufgegangen.
Ja, das ist richtig. Es hatte ich genauso, das Phänomen. Ja, Naja.
Ich würde sagen, wir haben uns erstmal.
Ja, das war jetzt aber auch bitter nötig.
Weil es erschöpfend diskutiert, hoffe ich.
Sehr ausführlich, ja.
Mit einem Blick auf die Uhr.
Wann geht's da weiter? Nächstes Jahr? Oder?
Wahrscheinlich so zur gleichen Zeit, ne? Okay. Also die haben ja jetzt später angefangen im Jahr, um sozusagen zu dunkleren Jahreszeiten drehen zu können. Hm. Von daher.
Ich dachte, das dauert mindestens ein Jahr, vielleicht sogar 2019 oder was. Aber ich bin jetzt aber auch nicht so sicher.
Naja, gut, gucken wir mal.
Fakt ist, es ist eine lange Zeit und das ärgert mich ja, das wird mich auch an Star Wars, dem zweiten Teil jetzt sehr ärgern. Egal wie gut, wie schlecht er ist, du willst immer endlich, dass das Zeug beendet ist. Und so möchte ich auch eigentlich, ich möchte, dass das Zeug endlich beendet wird. Ne? Und so war es auch, ne? Man sieht dann das Finale, ist auch noch vom Finale enttäuscht, aber man ist so oder so enttäuscht, weil jetzt ist ein Jahr, in dem du damit nichts, und dann wird ein halbes Jahr vorher, wird die Comic-Con, dann werden alle Schauspieler dann wieder vorgestellt, die dann da vielleicht mal kommen, dann wird
und
der
so
Hype wieder los.
Und so ein Teaser-Trailer, ja, und, ja.
Ich will dann einfach nur, dass das Zeug endlich durch ist, und ich gucke die Folgen schon wie so eine Checklist hier, wer ist diesmal draufgegangen?
Ja. Das stimmt. Naja, ich habe bei Twin Peaks Staffel 3 habe ich 16 Folgen lang gewartet, bis endlich mal was Tolles passiert.
Okay, aber wir ziehen jetzt hier keine Twin Peaks Diskussion hoch, das machen wir in der nächsten
Folge. Nee, können wir auch gar nicht.
Könnt ihr nicht.
Ja, aber ich glaube, das wird auch so schnell nicht passieren, dass ich das sehe.
Nee, ich bin mir auch sicher, da würdest du wahrscheinlich noch nicht mal die ersten 3 Folgen.
Das klingt schon fast wie eine Challenge hier, aber.
Es klingt wie eine Challenge, aber ich glaube, ich würde gewinnen.
Ja, vielleicht sind wir auch beide die Gewinner.
Du machst es gerade nicht besser.
Es ist leider wirklich echt sehr schade. Auch wahnsinnig verschenktes Potenzial. Aber gut, vielleicht kommt da noch was. Egal, wir sind schon viel zu lang drauf. Das war jetzt aber auch bitter nötig. Ich hatte noch Redebedarf. Bin gespannt, wie es im Freundeskreis. Wir haben ja einer unserer Freunde guckt sich ja gerade das Ganze zum ersten Mal an.
Ja. Und zwar in riesigen Schritten, Staffel pro Staffel, ne? In wenigen Tagen.
Da bin ich auch mal gespannt.
Aber ist ja auch so ein Zyniker, weißt du? Ich bin ja so ein, guck mal, für viele Sachen kann ich mich so schön und einfach begeistern, das voll, bei Game of Thrones ist, ja, da schwingt so viel Enttäuschung mit, weil ich das damals so abgefeiert habe, glaube ich. Ich bin einfach nur, ja, weiß ich nicht,
verbittert.
Ich bin verbittert, genau. Ja.
Du bist der Nachtkönig. Ja.
Gottes Willen, lass es uns beenden. Hier und jetzt. Ist nicht so, Game of Thrones wird bestimmt hier und da nochmal fallen oder so, aber auf der anderen Seite ist ja jetzt wirklich echt erstmal Ruhe, ne?
Das stimmt, ja. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.